Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhuk.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Leute, ihr wisst ja, die Finanzbranche, die ist mit sehr, sehr vielen Klischees, ich weiß nicht, bestraft oder gesegnet, je nachdem, wie man sieht. Wir kennen das alle, wenn man anfängt, Anzug und Krawatte ist Pflicht, man muss glatt rasiert sein. Und ja, heute habe ich einen Mann hier im Podcast, der dem ganzen Vorgaben der Finanzbranche einfach mal dreist widerspricht. Er ist tätowiert von oben bis unten, hat einen Bart, der sich sehen lassen kann, trägt weder Anzug noch Krawatte und ist trotzdem erfolgreicher als jemals zuvor. Herzlich willkommen, Bankrocker Stefan Haider.
Servus Ruslan, danke, dass ich hier mal quatschen darf.
Stefan, ich freue mich auch riesig, dass das jetzt so geklappt hat. Ich meine, wenn man die sozialen Medien so ein bisschen verfolgt und ein bisschen unterwegs ist, dann kommt man ja schon gar nicht mehr an dir vorbei. Also egal, welchen Podcast man in der Branche hört, egal, welchem Kanal man da folgt, man wird irgendwie auf dich verwiesen und kommt irgendwie mit dir in Berührung. Das ist einfach nur großartig, wie du dort auftrittst. Deswegen freue ich mich riesig, dass du dir die Zeit für diesen Podcast nimmst. Und da würde ich jetzt gleich mal mit dir über dieses eine Thema sprechen, was die meisten von dir jetzt noch gar nicht so wissen. Weil letztlich hast du ja heute einen großartigen Social-Media-Auftritt, aber das war ja nicht immer so. Ich meine, die Finanzdienstleistung ist ja bei dir schon ein paar Jahre her, ne, seit du angefangen hast.
November 2004, ja. Da werde ich dieses Jahr volljährig.
Das heißt, du hast jetzt fast schon 20 Jahre in der Branche hinter dir. Ja. Und das ist das Krasse, was ich jetzt im Gespräch vor dem Podcast hier mit dir erfahren habe. Du hast ja eigentlich schon alles, was es in der Branche an Möglichkeiten gibt, durchgemacht. Erzähl mal, was hast du schon alles gemacht in der Finanzdienstleistung?
Ja, also angefangen habe ich tatsächlich mit einer Annonce in der Zeitung, dass ich junger Bürokaufmann sucht. Und dann haben sich die ganzen Vertriebe bei mir gemeldet von OVB, HMI, wie er sie noch kennt, Hamburg Mannheim International und wer auch immer. Und letztendlich bin ich dann bei einem Strukturvertrieb namens AFA aus Cottbus gelandet. Und da ging es dann von mir los. Ja, ich habe relativ schnell verstanden, wie Strukturvertriebe funktionieren und fand das damals eine gute Idee, guter Einstieg in die Branche und habe mich dann halt in der Struktur angegliedert. In Nürnberg war das. Und habe dann halt ein bisschen Versicherung verkauft, keine Ahnung gehabt, Verkauf gut geschult gewesen, aber fachlich, dass man halt was verkaufen durfte. Was die wenigsten Leute wissen, damals gab es sowas wie Paragraph 34d Zulassungspflicht und so weiter, das gab es damals alles gar nicht. Du konntest quasi, ne, die Älteren werden sich erinnern können, tagsüber Autos reparieren oder Semmeln backen und abends kannst du Lebensversicherungen an deine Kumpels verticken. Das ging. Und so habe ich angefangen, ja.
Ich glaube, ich habe mal böse Zungen drüber sprechen hören, dass der schlechte Ruf der Branche genau aus dieser Zeit kommt. Nämlich, dass jeder quasi von heute auf morgen anfangen konnte und dann auch wichtige Versicherungen und komplexe Versicherungen wie eine Lebensversicherung und so weiter einfach verkaufen konnte. Und dass sich dadurch natürlich halt ein paar Beratungsfehler ergeben haben, die den Leuten, denen es verkauft wurde, eben nicht ganz so geschmeckt haben. Richtig. Kannst du davon ein paar Erfahrungen berichten?
Definitiv habe ich das damals auch noch erlebt. Auch so Sprüche wie, das macht mein Onkel nebenher, kam da schon mal, wenn man mit dem Kunden zusammengesessen ist. Oder du hast auch, habe ich damals erlebt, wie ich mit meinem Konfirmandenanzüglein, ich bin ja katholisch, Kommunionanzug, zum Kunden gefahren bin, dann sitzt du da und dann wirst halt vom Kunden auch mal gefragt, so, und was machst du im Hauptberuf? So, das gab es halt damals, das war auch Usus damals, ne? Das war auch die Zeit, da durftest du tatsächlich noch Leute mit dem Anrufen, ne? Kauft man sich auf Clicktel eine Straße in Nürnberg und telefoniert die durch. Heute undenkbar. Ganz verrückte Zeit damals.
Ja, und undenkbar würde ich jetzt nicht sagen. Also klar, Cold Calling ist jetzt eine Sache, die offiziell verboten ist. Aber ich denke, wir wissen alle, dass die 20er-Listen abtelefoniert werden oder die 200er-Listen von oben bis unten. Ja, kann man jetzt gerne auf.
Habe ich gehört. Also ich mache es nicht mehr.
Ja.
Habe ich gehört. Aber dadurch, dass ich halt viele Sachen in der Branche miterlebt habe, kann ich natürlich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie es zum Beispiel Banken oder sonst was machen, weil die machen das schon, aber halt nicht Cold Calling, sondern halt, das sind halt Adressen, die erhoben wurden. Aber letztendlich ist es auch ein Cold Call, ne, weil die oftmals nicht wissen, woher denn die Adresse ist.
Ja. Ja, also es gibt schon Unterschiede zwischen einem erworbenen oder generierten Lead, der sich bewusst durch Double Opt-in dafür eingetragen hat, dass er angerufen wird, oder einfach einem Cold Call von einer Adresse, die jetzt einfach erhoben wurde. Ne?
Ja, natürlich, oder? Da gibt es einen Unterschied.
Dazu kommen wir vielleicht später nochmal.
Auch rechtlicher Natur, genau.
Ja, letztlich ist es ja so, dass du deine Karriere auch, wie die meisten anderen in der Branche, würde ich jetzt einfach mal sagen, im Strukturvertrieb begonnen hast.
Korrekt.
Und deine Karriere ging ja dann irgendwann weiter. Irgendwann hast du ja festgestellt, okay, Strukturvertrieb ist jetzt vielleicht nicht mehr das, was du machen möchtest. Und dann bist du ja weitergegangen. Wenn ich mich richtig an unsere Unterhaltung erinnere, dann war Bank die nächste Station, richtig?
Ja. Der Ausstieg war Tatsache eben besagte EU-Vermittlerrichtlinie, die dann eingeführt wurde, roundabout, helfen wir mal, 2005, 2006 oder so. Und ich habe dann damals den Strukturvertrieb gewechselt, weil meine Direktion einem anderen Strukturvertrieb beigetreten ist. Und dann einfach gesagt wurde, nee, wenn du diese Sachen halt nicht erfüllst, dann darfst du nicht mehr beraten. Und jetzt wissen wir ja, dass in Strukturvertrieben ja gerne in Einheiten gerechnet wird. Ja. Und wenn wir das jetzt dann irgendwann mal auf die Idee kommt, das mal in Promille umzurechnen, ja, was ja die eigentliche Wahrheit ist, dann stellt man halt fest, dass man in den unteren Strukturstufen in Strukturvertrieben halt irgendwo mit 15 Promille irgendwo heimgeht. Ne?
Was niemals im Leben. Also als ich bei der Tekes damals angefangen habe, 2016 war das, da hatte ich 5 Promille am Anfang.
Ja? 5. Gut. Also bei mir war es die Teles und ich war da mit 15 Promille dabei. Unten war jetzt nicht die unterste Stufe, aber es war die unteren Stufen. Und dann hat halt Teles gesagt, nee, wenn du diese Richtlinie 34D, wie sie ja jetzt heißt, nicht erfüllst, dann kriegst du nur noch den Bringer, also du hast die Kunden gebracht, dann hast den Platzierer gehabt und der hat dann die andere Hälfte deiner 15 Promille bekommen. Also du lebst dann von 7,5. Und jetzt muss man halt so sagen, ne, wenn der Geldbeutel kleiner wird, die Widrigkeiten größer werden, dann fängst du das Rechnen an. Und dann habe ich eine klare wirtschaftliche Entscheidung getroffen, dass ich dieses System leider nicht mehr mitmachen kann. Ich kann es mir nicht leisten. Denn du hast ja nicht nur schlechte Monate, du hast ja auch mal einen guten und dann kannst du deine Rechnung bezahlen, aber in den schlechten halt nicht und das ist Quatsch.
Ja, also das der schönste Satz zu diesem Thema, den wir beide schon besprochen hatten, ist, dass man im Strukturvertrieb sehr, sehr viel Geld verdienen kann und damit wird ja meistens auch geworben, ne?
Kann.
Ja.
Das kannst du auch Profifußballer werden.
Ja, das meine ich gar nicht. Also ich meine es vollkommen ernst. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man die Schiene Strukturvertrieb richtig fährt und egal, ob man jetzt Team aufbaut oder die Profikarriere geht, kann man sehr viel Geld verdienen. Das möchte Correct. Ich gar nicht abstreiten.
Ja.
Aber der wichtigste Punkt, den sich die meisten Leute auch nicht bewusst machen oder den nicht wahrhaben wollen oder mir zumindest wurde, also ich wusste nicht, was ein Storner ist, bis ich meinen ersten Storner bekommen habe.
Ja, ging mir auch so.
Davor hat mir keiner erklärt, was ein Storner ist. Eine Stornerhaftungszeit und dass das Ganze auch wieder zurückgezahlt werden muss. Ne? Und das war auch ein spannender Satz, dass man im Strukturvertrieb auch relativ schnell Geld verlieren kann.
Ja gut, du hast halt am Anfang in Strukturvertrieben hast du immer Rechenbeispiele. Jetzt kommst du, wie bei mir, also ich kam da gerade raus aus dem Abitur. Ich habe Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Das heißt, ich habe schon eine Lehre dahinter. Das heißt, ich habe schon gewusst, wie es ist, Geld zu verdienen. Mir war das durchweg bewusst. Und dann kriegst du Rechenbeispiele, die halt für dich gut ausschauen, weil du Otto Normalbürger bist und in der Branche wird Geld verdient. Sind wir ehrlich, es ist halt so. So, ja. Und wenn du dich mit einem Bruchteil zufrieden gibst, weil du eben nur den Bruchteil kennst, Stichwort Hamsterrad, ne? Dann sagst du da natürlich ja. Du weißt ja nicht, dass an der Möhre hinten dran noch so viel Kohle zum Knabbern dran ist für die anderen, ne? Ja. Da gibst du dich mit der Spitze zufrieden.
Das ist dieses Stichwort der Perspektive. Also da wurde ich auch mal sehr, sehr stark eines Besseren belehrt von einem Ja, ich nenne seinen Namen nicht, weil ich inzwischen nicht mehr weiß, ob er noch mit Strukturvertrieben zu tun hat oder nicht. Aber wir hatten das Thema der Referenzen, der Vergleichbarkeit im Zusammenhang mit Investments. Ne? Wenn Leute kommen, hier, guck mal, der Fonds hier, der hat in den letzten 4 Jahren so und so performt. Ne? Und da habe ich mit ihm auch eine Diskussion angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, um welchen Fonds das ging. Das ist auch scheißegal, aber ich habe immer nur gesagt, hey, wir vermitteln den Fonds, der hat ja super performt. Da sagt er, ja, verglichen womit? Was ist, wenn der durchschnittliche Markt jetzt aber viel, viel besser performt hat? Dann sieht die Performance des Fonds schon wieder ganz, ganz anders aus. Ne? Also letztlich kommt es ja ein bisschen drauf an, womit man das vergleicht. Und wenn man den, um den Bogen jetzt zum Thema zurückzuspannen, wenn man die Verdienstmöglichkeiten im Strukturvertrieb mit denen eines Otto-Normal-Bürokaufmanns vergleicht, dann klingt das fast schon irreal, surreal und utopisch.
Ja, und da wird ja auch geworben damit.
Ja, klar. Also ich erinnere mich noch an die Begeisterungs- und Anwerbungsgespräche, die ich mit meiner Führungskraft damals durchgeführt habe. Und da hat er irgendwann mal angefangen hochzurechnen, bis zur Stufe, ich glaube, Repräsentanzleiter hat das dann gemacht. Und dann hat er gesagt, da gab es doch 3, 4, 5 Stufen drüber, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann hat er gesagt, aber ab hier höre ich jetzt auf zu rechnen, weil dann wird es unseriös. Ne? So, was ich erst Jahre später geschnallt habe, ist, dass halt viel, viel mehr Geld in der Branche fließt, du mit dem gleichen Aufwand viel mehr verdienen kannst am Ende des Tages, wenn du dich für die richtige Vertriebsform entscheidest.
Korrekt.
Ja. Ja gut, aber sei es drum, über die Verdienstmöglichkeiten haben wir in diesem Podcast schon hoch und runter gesprochen. Das ist ja mit ein zentrales Thema. Heute will ich gar nicht so sehr drüber reden. Viel, viel wichtiger ist jetzt, wie ist dein Karriereweg dann weitergegangen? Du hast dich ja dann entschieden, den Strukturvertrieb zu verlassen und zur Bank zu gehen.
Ich musste dann erstmal machen, was zu tun ist und musste erstmal schauen, dass ich einen Job kriege. Und dann bin ich über die Teambank in Nürnberg, die wir ja jetzt auch alle kennen als die Kreditbude von den R&V oder von den Volksbanken. Da hatte ich mein Bewerbungsgespräch und weil dann Leute sich untereinander kannten, war ich dann plötzlich bei einem outgesourcten Dienstleister für die ABN AMRO Bank und war plötzlich im Trading. Also einen Monat vorher wusste ich das nicht. War übrigens am 1. April, also so vor 15 Jahren dann, 2007, glaube ich, ging es dann los, ja. Ziemlich genau sogar. Ich bin dann, ich war dann dort, bin dann ein bisschen rumgetingelt, habe getradet, beziehungsweise habe Leute, die bei der ABN AMRO ein CFD-Trading-Konto aufgemacht haben, denen das beigebracht, wie das Ganze funktioniert. Damals war der Hinweis, über 80% aller Kleinanleger verlieren Geld bei Trading, noch nicht auf den Werbehinweisen. Habe dann die guten Trader eingeladen, bei der ABN AMRO zu traden. Und das war dort mein Job. War ganz cool. Fand ich gut. Wir waren damals mit der Band auch relativ viel unterwegs. Du hast halt einen soliden Job gehabt. Du hast ein bisschen blöd dahergekriegt, gequatscht und die Leute haben dir ein bisschen Geld zugeschustert dafür und den Rest der Zeit hast du dich halt in der Band verwirklicht. Zumindest war es bei mir der Fall.
Was meinst du mit der Band? Hattest du eine echte Musikband? Oder?
Wir haben eine Band gehabt, die hieß 19 Reasons. Die war ein bisschen unterwegs in der Gegend zu Punkrock und so weiter. Haben wir schon ein paar coole Shows gespielt.
Das heißt, Bankrocker ist nicht einfach nur der Ikonenname, sondern das hat schon auch was mit Musik zu tun, gewissermaßen.
Voll und ganz. Also kein Tag ohne Spotify. So. Musik ist
wichtig.
Sehr, 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 sehr wichtig, ja.
Yeah.
Extrem.
Okay, also
so, das ist. Ja, wie ging es denn dann weiter? Ich war halt dann in der Bank, dann kam irgendwann mal die E-Mail, wir sollen uns auf Xing anmelden, hieß damals nur Open Business, haben wir gemacht und an dem Tag hat mich mein zukünftiger Chef von der SEB Bank angeschrieben, es war mein erster Xing-Kontakt, den ich je hatte und zufälligerweise hat der eine Stelle frei gehabt, zack, schon waren wir drin in der Bank, ne? So einfach geht's. Hat gepasst, dann war ich halt kleiner Kundenberater von öffnen Girokonto bis Sparbuch für Mietkaution bis hin zu mach Altersvorsorge, Lebensversicherung bis hin zu Leitüber auf Baufinanzierung und plötzlich war ich dann in der Bank. Parallel habe ich übrigens die ganze Zeit weitergemacht und habe von dem damaligen Fachberater, der gefordert wurde, über bis Fachwirt bis hin zum Bankfachwirt, alles über Going Public, ist aus privater Tasche finanziert, meine Fortbildung bezahlt. Und ich muss eins sagen, dass sind Banken und feste Arbeitgeber gar nicht so begeistert, wenn das tapfere Schneiderlein sich hier weiterbildet, weil das bedeutet nämlich, wenn du dich weiterbildest und zwar nicht, sage ich jetzt mal, ein Sparkassenfachwirt in der Sparkasse, sowas wird gerne gesehen, aber nein, du hast eine höhere Qualifikation gemacht, das bedeutet ja, sie müssten in Zukunft mehr Geld zahlen oder du kämst auf die wahnsinnige Idee, das Boot zu verlassen. Und da muss man klipp und klar sagen, dass auch Angestellte immer denken, ja, wunderbar, ich bilde mich weiter. Auch hier unbedingt über den Tellerrand hinausschauen, weil mein Arbeitgeber oder so, die waren da nicht so wunderbar begeistert, dass ich jetzt sage, hey, ich schmeiße die Hälfte meines Urlaubs weg, dafür hocke ich mich hin und lerne was, weil die natürlich dann auch dachten, so Punkt, der irgendwie top qualifiziert ist, geht der weiter.
Was ja auch
oder wir müssen mehr Geld bezahlen. Und hey, mal ganz ehrlich, um wen geht's denn da? Da geht es immer um dich selber. Und wenn du das machst, was dein Arbeitgeber dir vorschreibt und so weiter, dann ist das die eine Sache. Aber du musst wirklich das Große und Ganze betrachten. Und scheiße nochmal, das bist du nur selber. Und das habe ich halt recht früh erkannt. Und da werden dir Widrigkeiten in den Weg gelegt. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass wenn du dich geschickt anstellst, dass du natürlich mit dem Arbeitgeber sowas vereinbaren kannst, wie, hey, pass auf, wenn ich da einen Einser schreibe am Schluss, dann zahlt ihr die komplette Fortbildung. Dafür bleibe ich aber, keine Ahnung, ein Jahr bei euch. Auf so einen Deal kannst du dich dann auch einlassen. Das geht dann auch, weil sowas habe ich dann auch vereinbart.
Okay.
Das ist aber Verhandlung, ne?
Und dann waren diese Fortbildungsfähigkeiten, die du hattest, beziehungsweise die Qualifikationen, die du daraus erlangt hast, der Grund dafür, warum du letztlich dann aus der Bank rausgegangen bist und den heutigen Status, den Maklerstatus angewählt hast, oder wie schaut es da aus?
Ja, der Grund nicht, aber es war halt auch kein Hindernis, weil als ich mein 34D und C und I und gut, ich habe jetzt den F damals nicht beantragt, aber das ist ein Schnippen. Warum? Weil mit den Qualifikationen, die du hast, da schickst du halt dein IHK-Zeugnis hin und dann kriegst du das Ding halt. Ja. Ne? So. Und andere Leute müssen halt erstmal diesen 34D für 1600 Euro hier mal machen und eine Prüfung bestehen. Und das ist halt meines Erachtens auch so eine Hürde, wo ich sage, mache ich mich denn selbstständig mit einer Branche, wo ich jetzt noch nicht so viel Ahnung habe, muss erst eine riesige Qualifikationsmaschinerie hinter mich bringen, die ich auch selber bezahlen muss. Und dann weiß ich gar nicht, habe ich drin Erfolg. Also das ist eine klare Hürde für jemanden, der sich jetzt selbstständig machen will in der Finanzdienstleistungsbranche. Das filtert allerdings natürlich auch, sage ich mal, Strömungen heraus, die es damals zu der Zeit, wo ich angefangen habe, natürlich noch gab, weil ich weiß nicht, ich habe das immer so verglichen. Weißt du, wenn du in der Kantine abwaschen hilfst, musst du ein Gesundheitszeugnis abgeben. Wenn du jemanden eine Risikolebensversicherung und seine Familie absichern willst und eine Altersvorsorge aufbauen willst, dann musstest du damals gar nichts haben.
Waren gute Zeiten für ein paar Leute.
Waren gute Zeiten. Da hast du an der Tür geklingelt, hast du gesagt, hey, brauchen Sie Lebensversicherung? Ich hier, ne? Mhm. Zum Schluss sagt er ja, soll vorkommen. So, yeah. Die Hürde ist dann weg. Ich bin dann, bei mir war es halt so, ich habe in der Zeit bei der SEB Bank hatte ich auch Kunden, die ich betreut habe. Einer davon war bei der Generali, auch eine Münchner, und hat sich dann selbstständig gemacht als Makler. Das Ganze ist gut 10 Jahre her. Und der war halt auch mein Kunde. Und wir beide haben halt Telefonnummern mal ausgetauscht und wie auch immer, weil man sich halt auf gewisser Ebene kennengelernt hat und sich geschätzt hat. An der Stelle lieben Gruß an dich, mein lieber Ulf. Der Ulf Peter Moser aus Regensburg ist Tatsache mein Pate, nennen wir es mal so, weil ich dann sein Kunde wurde und meine komplette damals noch von der Teles verwalteten Verträge ihm dann in seinen Maklerbestand überschreiben habe lassen und war dann Kunde bei ihm, während ich selber in anderen Banken in der Ausschließlichkeit meinen Kunden halt die Produkte meines Auftraggebers verkauft habe.
Ja, da habe ich jetzt eine Frage. Wie fühlt man sich als Banker, wenn man dem Kunden das eigene Zeug verkaufen muss, weil eine andere Wahl hast du ja nicht, wissend, dass das nicht das ist, was gut für sie wäre oder nicht so gut wie was anderes?
Ja, die Wahrheit ist, es war so, zu diesem Zeitpunkt habe ich damals bei der Targo Bank gearbeitet, weil bei der SEB Bank und bei der Santander, da konnten wir wenigstens noch eine AXA-Vorpolice verkaufen. Da sage ich mal, okay, das ist jetzt in der Bankenwelt ist das deutlich besser als das ein oder andere Produkt. Und wir Makler, ne, also wenn ich jetzt hier einen AXA-Vertrag sehe, dann sage ich, okay, da springe ich aus Kundensicht jetzt nicht aus dem Fenster, aber zumindest konntest du deinen Kunden eine ordentliche Beratung bieten. So, als ich bei
für Bankverhältnisse ordentlich.
Für Bankverhältnisse, ja, richtig. Und das ist so in Ordnung, das sage ich ja nichts. Aber als ich dann bei der Targobank gewesen bin und plötzlich die Order von oben gekommen ist, jetzt nur noch Kapitalprodukte zu verkaufen, sprich, du musstest eine Kapitalleben verkaufen, obwohl du wusstest, was eine Vorpolice hast und selber natürlich keine Kapitalleben hast. So, dann war ich auch nicht gut in Versicherungsabsatz. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Targobank verkauft Kredite und Girokonten und da sind die sehr gut im Verkauf darin und manche Produkte sind da auch sehr gut. Ja, und das hat wunderbar funktioniert. Und du konntest den Menschen da auch helfen. Und ich habe mich aber trotzdem immer gegen das Thema irgendwo innerlich gesträubt, weil ich einen inneren Widerstand hatte. Und das kannst du jetzt Moral nennen, ja, weil das war's. Und dann war im Oktober 2018 ein Erlebnis, wo mich mein damaliger Chef, der Frank, auf eine Schulung geschickt hat, wir hatten da so ein Ausbildungslager, nenne ich es mal, also mit im positiven Sinne. Und es war auch cool. Und dann haben die zu mir mal folgenden Satz gesagt. Die haben dann gesagt, schau mal, Stefan, wenn du jetzt da zu diesen Kunden fährst und du hast ja auch den Auftrag, dem Kunden dazu zu führen, dass er später zumindest grundsätzlich die Chance hat, sein Thema Altersarmut in den Griff zu bekommen. Und du erfüllst ihn jetzt an der Stelle nicht. Dann macht der Kunde zwei Sachen. Entweder er legt nie was für Altersvorsorge auf die Seite, oder er geht zu einer Bank, wo er schlechtere Konditionen hätte, die ich jetzt mal wettbewerbstechnisch nicht erwähnen werde. Und dann ist bei mir einfach, da wurde ich dann getriggert, weil wenn ich das nicht übernehme, wenn ich jetzt dem Kunden an der Stelle das nicht übernehme, dann macht es entweder jemand anders oder der Kunde macht es nicht. Und in beiden Fällen ist er schlechter. Und somit bin ich da geframed worden. Und in dieser einen Scheißwoche, am 13. Oktober 2018, 17, Entschuldigung, 17, kann ich mich erinnern, habe ich in einer einzigen Woche von 0 auf Platz 1 in der Gesamtbank richtig hoch und bin abgegangen und wir sind abends dann noch auf ein Incentive gefahren und ich bin dort begrüßt worden, weil ich zu spät gekommen bin, weil ich tatsächlich noch beim Kunden gesessen bin. Wir haben ja Außendienst gemacht. Ich will nur Folgendes sagen, dass dieses Framing, das mit mir gemacht wurde, nicht die Produkte besser gemacht hat, sondern tatsächlich den Verkäufer. Und mein Mindset sich dahingehend geändert hat, was man mir hat glauben lassen.
Dieses Framing ist ein sehr guter Begriff, weil das habe ich im Strukturvertrieb von Anfang an mitbekommen. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer. Mhm. Und der macht das im Zweifel schlechter. Das gibt uns eine Verantwortung. Das wurde mir auch damals im Strukturvertrieb schon von Schulung zu Schulung erzählt. Also das hat schon irgendwo eine Wirksamkeit. Aber wie du es gesagt hast, das macht ja die Beratung und die Produkte nicht deutlich besser.
So. Ja, es ist richtig.
Ja, und ich bin jetzt natürlich fest davon überzeugt, es gibt Leute, die sagen, hey, pass auf, Konzeption schlägt Kondition, die Produkte sind nicht so wichtig, solange das Konzept stimmt. Bin ich kein Freund von. Bin ich überhaupt kein Freund von, weil man kann auch eine Konzeption mit geilen Produkten machen.
Jetzt ganz genau, das wäre jetzt auch meine Antwort auf diese Geschichte gewesen. So,
was ist denn mit Konzeption und Kondition? Ne? Also für alle Coaches mit vorgeschrieben, die hier zuhören, ne? Überlegt euch das mal, was das alles bedeutet, wenn man eine Konzeption mit geiler Kondition macht. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass dieses Framing, egal ob Strukturvertrieb oder Bank oder grundsätzlich irgendwo, wo du halt von oben gesagt bekommst, was du tun sollst, dich dazu bewegen kann, Dinge zu verkaufen, die du im Zweifel so vielleicht gar nicht verkaufen würdest, wenn du es besser wüsstest.
Das ist Opium fürs Volk. Das kann Segen und Fluch sein. Das kann Religion sein. Das sämtliche Lehren, alles, dem du folgst, alles, jede Aussage. Wir Menschen verpacken das in unserem Kopf. Wir Menschen brauchen eine Geschichte, mit der wir Sachen rechtfertigen. Wir haben es niemals nicht gelernt, Achtung, genau aufpassen, niemals nicht gelernt, Sachen zu akzeptieren, sondern wir müssen uns das immer erklären. Und anstatt, dass wir hergehen und die Fakten bewerten und das einfach stehen lassen, brauchen wir eine Geschichte, um das zu rechtfertigen. Sowohl im Privatleben, als auch im Geschäftsleben, als auch im Liebesleben, immer wo Menschen miteinander zu tun haben. zwischenmenschliche Beziehungen. So ist es. Man könnte natürlich auch sagen, schau mal, Stefan, du hast trotzdem Kapitallebensversicherung vertickt. Du hast es trotzdem gemacht. Und Leute, die damals meine Kunden waren, die dann mit mir auch in die freie Maklerschaft gegangen sind, die ich teilweise zur Bank mitgebracht habe, weil sie mich gekauft haben, die wollen, dass ich mich um ihren Finanzscheiß kümmere, weil sie seit Jahren gut fahren. Was der Hauptpainpunkt meiner Kunde ist, meiner Kunden ist, dass ich mich drum kümmere. Ja? Dann ist denen Tatsache das wurscht. Und dann rufst du die auch an, sagst, hey, du Thomas, ich habe dir damals bei der Targobank eine Kapitalleben Riester verkauft. Das war der Tarif, den ich dir geben habe können im Rahmen meiner Möglichkeiten. Das Ding war absolut in Ordnung für das, was ich machen konnte. Jetzt habe ich halt mehr Möglichkeiten. Soll ich dir mal zeigen, was da draus kommt, ja oder nein? Und dann lasse ich immer dem Kunden die Wahl. Aber ich bin halt an der Stelle ehrlich. Und ich brauche mich auch nicht verstecken, wenn ich jetzt, sage ich mal, aus dem Strukturvertrieb rauskomme in eine Maklerschaft, wenn ich aus einem Angestelltenverhältnis rauskomme. Die Leute haben immer Angst, oh, ich habe meine Kunden immer hinters Licht geführt. Allein diese Frage, sich das zu stellen, das ist Ärger.
Völliger Käse. Also was ich immer, jedes Mal, wenn diese Argumentation kommt, will ich mir mit der flachen Hand an die Stirn klatschen. Das sind Menschen, die deine Gegenwart basierend auf deiner Vergangenheit bewerten.
Ne? Ja.
So, also diesen Podcast und das Thema Strukturvertrieb und Maklerschaft und so, das mache ich jetzt noch gar nicht so lange, das sind jetzt knapp 4 Monate. Und es sind schon etliche Vertriebler auf mich zugekommen, die mich einfach so gefragt hatten, hey, was hast du damals im Strukturvertrieb gerissen? Wie viele Kunden hast du gewonnen? Wie viel Geld hast du verdient? Was hast du da hier geleistet? Ne? Und da sage ich das denen offen und ehrlich, wie es ist. Ne? Da war ich jetzt nicht die übelste Verkaufsmaschine und habe da nicht meine Millionen gemacht. Und dann sagen die, ja gut, dann kannst du ja nichts auf der Pfanne haben. Kann ja nicht sein, dass du jetzt was kannst, wenn du damals nichts konntest. Weißt du, wie ich meine? So. Mhm. Und das ist eine Thematik, wo ich mir so denke, hey, wie kannst du so blöd sein und die aktuelle Situation eines Menschen basierend auf dem beurteilen, was er vor 6 Jahren war? Das war ein ganz anderer Mensch. Mhm. Also ich, zu meiner Zeit im Strukturvertrieb, ich war ein ganz anderer Mensch. Ich habe den Strukturvertrieb so sehr verteidigt, weil ich so überzeugt davon war, da hättest du mich mit 100 Pferden nicht rausgeholt, bis ich dann für die andere Welt geöffnet wurde. Und genau das Gleiche ist es ja mit diesen Produkten, was du halt verkauft hast und was du nicht verkauft hast oder wie auch immer. Ich meine, jeder von uns handelt ja im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wenn das zu dem Zeitpunkt halt deine Möglichkeiten waren, dann hast du ja trotzdem in den meisten Fällen nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.
Sehr schön gesagt, weil genau auf das ist der Punkt, nach bestem Wissen und Gewissen. Und letztendlich wird der Affe immer denken, dass der Fisch doof ist, nur weil der auf keine Bäume klettern kann. Und das muss man sich halt mal überlegen. Als Makler kannst du halt deutlich mehr. Und Strucki hin, Strucki her, das mag alles funktionieren. Es soll hier auch kein Thema gehen, was ist besser oder nicht. Ich bin mir sicher, wir haben im Vorgespräch auch drüber geredet, dass es den ein oder anderen Menschentyp gibt, der deutlich besser in einem Strukturvertrieb aufgehoben ist als in einem Maklervertrieb. Ich will nur eine einzige Sache sagen, dass die meisten Struckis, und da bin ich ja absolut d'accord mit deiner Meinung, dass die meisten Struckis gar nicht wissen, was ein Makler wirklich ist. Dass die sich nicht mal die Mühe gemacht haben, den Paragraphen 84 im HGB aufgeschlagen haben, wo drin steht, wie sie geregelt sind, wo drin steht, dass du das Interesse des Auftraggebers vertrittst und dann weiterblättern auf Paragraph 93, wo steht, dass du das Interesse des Kunden vertrittst. Und wenn man sich einfach nur mal diese Rechtsgrundlage, die all diese Sachen beschreibt, vor Augen führt, und sich fragt, was mache ich da? Vertrete ich meinen Kunden oder vertrete ich das Unternehmen gegen meinen Kunden? Dann muss dir doch klar sein, was da los ist. Das muss doch da sein.
So. Sollte.
Und jetzt kann man natürlich hergehen und kann natürlich einen Schleier drüber legen. Und das sehen wir ja sehr gerne in Strukturvertrieben. Und das nennt man dann Einheitensystem. Das nennt man dann die Ausbildungslüge, nenne ich es mal. Ja, ja, wir kümmern uns alles drum und dran und so weiter und so fort und Abwicklung und alles. Und es wird suggeriert, dass das alles so wahnsinnig viel Geld kostet.
Ja. Wir haben ein Backoffice.
Du, das hast du in jedem scheiß einzelnen Maklerpool.
Ja, das war damals das Argument, Na, ich weiß noch, wie wir damals unsere Verkaufspräsentation gestaltet haben. Hier, schau mal, lieber Kunde, es gibt Versicherer, es gibt Banken, es gibt Investmentgesellschaften und die alle haben hunderte von Produkten und wir haben ein Backoffice und die filtern von uns auf dem ganzen Markt die Produkte raus und dann geben wir dir das Beste daraus. Ganz rückwirkend betrachtet, denke ich mir so, okay, das ist eigentlich, wenn man einfach mal sich Mühe gemacht hätte, den eigenen Vertriebspartnervertrag zu lesen, dann hätte man verstanden, dass das nichts mit Filterprozess zu tun hat, sondern dass das einfach Partnergesellschaften sind, die halt mit dem Vertrieb zusammenarbeiten. Punkt.
Gut.
Ja. So, der Punkt, auf den ich jetzt hier hinaus möchte, ist der, den du jetzt auch einfach mal gesagt hast. Es ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen, in welchem Verhältnis man arbeitet und was man außerhalb des eigenen Vertriebs oder wie auch immer machen kann. Ja, sicher. Es gibt Menschen, die sind im Strukturvertrieb deutlich besser aufgehoben als in der Freiheit. Definitiv. Das sind Menschen, die Leitung, Leitplanken und Führung brauchen. Das gibt es ja auch. Und das ist ja vollkommen okay.
Bin ich sofort dabei.
Genau. Aber es gibt, und das ist das, wo ich wirklich einen Kritikpunkt habe. Die meisten Menschen in Strukturvertrieben, vor allem in dem ich war, denen wird dir erzählt, du bist Unternehmer. Du hast die völlige Freiheit. Es ist deine Aufgabe, dein Unternehmen aufzubauen und zu entfalten und wachsen zu lassen und zu skalieren und was weiß ich nicht was. Der beste Spruch war, wir sind mit Tekis nicht verheiratet. Das ist nur unser Informationslieferant, der uns mit den Informationen bedient, die der Finanzmarkt hergibt. Wenn es was Besseres gibt, dann können wir jederzeit wechseln. Was halt faktisch eine Lüge ist, weil wenn du den Vertriebspartnervertrag mal aufmachst, dann stehen Kündigungsfristen drin, dann stehen Wettbewerbsbedingungen drin, da stehen Dinge drin. Jo, wenn ich mir die durchgelesen hätte, hätte ich mir dreimal überlegt, ob ich das Ding unterschreibe. Aber ich habe es halt unterschrieben, weil ich meinem damaligen, in Anführungszeichen, Mentor vertraut habe. Und ich glaube, den meisten Menschen in Strukturvertrieben geht es genauso. Mhm. Erst kommt die persönliche Bindung. Du lernst jemanden kennen, mit dem bist du cool. Mhm. Dem vertraust du dann und dann unterschreibst du einen Wisch, in dem Kündigungsfristen, Wettbewerbsregeln und was ich nicht versteht, ohne das Ganze durchzulesen, weil ist ja auf Vertrauensbasis und du bist ja selbstständig, was ich nicht was. Und dann irgendwann einmal lernst du vielleicht das kennen, was du jetzt auch kennengelernt hast, was wir beide kennengelernt haben, nämlich, dass es sowas wie ein Gesetz gibt, in dem steht, wessen Interessen du vertrittst und was du halt machen kannst. Und dann musst du halt entscheiden, welchen Weg du für dich eher gehen möchtest.
Genau.
Das ist ja auch der Sinn von diesem Podcast und dieser Aufklärung irgendwo, dass jeder sich basierend auf Fakten die eigene Meinung bilden kann und entscheiden soll, was er machen möchte und was nicht. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass 8 von 10 Vertrieblern im Vertrieb nicht wissen, was sie da unterschrieben haben und auch nicht wissen, wie der Markt draußen läuft.
Ja, bin ich d'accord. Und ich muss auch sagen, als ich solche Sachen unterschrieben habe, habe ich es auch nicht gewusst. Gebe ich ganz offen zu. Und als ich es dann, sind wir mal ehrlich, stell mal vor, du kaufst dir ein Auto, ja, und du bist zufrieden, bist Probe gefahren, alles cool. Und nach einer gewissen Zeit, wo du das Ding schon hast, da gehen die Krankheiten los, dann funktioniert das nicht und das nicht. Dann, was passiert in deinem Bauch? Und das ist doch das, was dann bei so einem, in einem Strukturvertrieb dann irgendwann auch passiert, wenn du plötzlich feststellst, nee, da ist was und ich komme da nicht weg. Und jetzt wird es ein Zwang. Und jetzt kommt natürlich ein Faktor dazu, der heißt Angst. Weil wenn ich jetzt da nicht, ich bin Makler. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die natürlich auch in Strukturen arbeiten, weil man halt mal einen Bestand wegnimmt oder sonst was. Ist halt, so ist Verdrängungsmarkt, so ist es. Habe ich beide Richtungen schon erlebt. So, dann telefonierst du mit den Leuten auch mal auf einer menschlichen Ebene und dann sagen die, ja, ich wäre schon gern Makler, aber und immer wieder. So, und weißt du was? Dann sage ich klipp und klar, ich sage das wortwörtlich, dann sage ich, dann gehst du zu deinem Strucki, verlangst deine Eier zurück, die der um den Hals trägt. Weil du hast die nämlich nicht mehr. Dann sagt er, ja, ihm ist das bewusst. Dann sage ich, und allein, dass du das jetzt gesagt hast, macht sie auch noch kleiner. So. Mal ganz ehrlich. Es gibt einen wunderschönen Satz vom einzig wahren Gott, Bela Fahrenrott. Es ist nicht deine Welt, es ist deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und es fängt im Mikrokosmos unseres eigenen Wahrnehmens doch als erstes an. So, Ruslan, ich muss dir eine Sache sagen, die ich mir für dieses Interview übrigens auch vorbereitet habe. Eine schöne Frage an dich. Was war denn überhaupt für dich der Punkt, ganz ehrlich, und jetzt sag mal nicht Geld, überhaupt mit dem Strukturvertrieb anzufangen? Was war der Grund?
Auf die Frage kann ich relativ einfach antworten, weil ich mir die sehr, sehr lange Zeit quasi täglich gestellt habe. Um die Frage zu verstehen, muss man meine Story ein bisschen kennen. Eigentlich wollte ich beim Militär durchstarten, wollte Jetpilot werden. Das war der eigentliche Grund, warum ich dort überhaupt ins Gespräch mit dem Strukturvertrieb gekommen bin. Ich hatte nämlich 2016 war das, hatte ich einen Schlaganfall. Dann im selben Jahr wurde ich noch am Herzen operiert, habe mir alle Sehnen und Bänder am rechten Knie durchgerissen und dann wurde ich im folgenden Jahr, in 2017, noch von einem Taxi überfahren als Fußgänger und habe ein paar Monate auf der Intensivstation verbracht. So, nach diesem Unlucky Trial, wie die Ärzte das genannt haben, weil Schlaganfall und Herzoperation hingen zusammen, dann Sehnen und Bänder am rechten Knie durchgerissen, also Infanterieuntauglichkeit. Und der Autounfall wurde ich halt als dienstunfähig geschrieben. Und nach dieser Dienstunfähigkeit wurde mir einerseits bewusst, okay, der Plan, den ich mir für die nächsten 14 Jahre rausgedacht habe, nämlich Karriere bei der Bundeswehr, der ist jetzt in Rauch aufgelöst. Ich muss was anderes machen. Der zweite Punkt und das zweite Problem, was ich hatte, ist, ich hatte damals einen Haufen Versicherungen abgeschlossen bei der Ergo. Weil ein Kamerad mir empfohlen hat, ich habe da einen, der ist super darin. Da war unter anderem eine Berufsunfähigkeitsversicherung dabei, ohne Dienstunfähigkeitsklausel natürlich, weshalb es ein Riesenkampf war, die Leistung zu beantragen. Da war eine Fondspolice mit 100% Beitragsgarantie dabei, was ich im Nachgang erst verstanden habe, dass das gar keinen Sinn macht, da eine Fondspolice draus zu machen. Und da war noch eine Lebensversicherung und eine Unfallversicherung und ein paar andere Versicherungen dabei. So. Ich wusste jetzt also, ich habe ein ganzes Bündel Versicherungen, für die ich bezahle, aber keinen Plan, was ich damit anfangen soll. Und ich meine, mir sind ja schon ein paar Dinge passiert, Autounfall und so weiter und so fort. Dann bin ich als allererstes auf die Suche danach gegangen, was kann ich denn mit dem Scheiß anfangen? Weil ich bin erstmal von Jever, beziehungsweise von Wilhelmshaven, da oben die Ecke, wo ich stationiert war, nach Stuttgart wieder zurückgegangen, nach Hause. Und mein Berater von der Ergo, der war noch in Jever. Und damals, 2016, da war noch nichts mit Online-Beratung. Das lief noch nicht. Da sind die Leute noch persönlich vorbeigekommen.
Das müssen wir jetzt rausschneiden, sonst kriegt der Jan Höhne den Herzkrampf.
Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber werden wir dann nochmal sehen. Ne? Jedenfalls, Online-Beratung, irgendwas ging da nicht. Und dann war ich erstmal bei mir unten und war von meiner Sicht erstmal auf mich allein gestellt. Mit diesen Verträgen. Und dann bin ich erstmal zu meiner Hausbank gegangen, auf Anraten meiner Eltern. Und die haben die Verträge überprüft, haben gesagt, ja gut, sind an sich gute Verträge, aber können wir halt nichts mitmachen, weil das sind nicht unsere. Ne? So, also auf Deutsch gesagt, viel Glück damit. Und dann wusste ich nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und Problematik, die ich damals hatte, ist, ich wusste, bei der Bundeswehr wird es nicht mehr weitergehen. Aber das Dienstunfähigkeitsverfahren bei der Bundeswehr, das hat ein bisschen gedauert. Insgesamt 18 Monate. So, und jetzt hatte ich folgendes Problem. In diesen 18 Monaten durfte ich nichts anderes machen, weil ich ja einen Vollzeitvertrag bei der Bundeswehr hatte. Aber gleichzeitig durfte ich auch nicht am Dienst teilnehmen, weil ich am Dienstunfähigkeitsverfahren war. Und ich erinnere mich noch, wie heute, wie ich auf meinem schwarz-roten Acer-Laptop, den könnte ich sogar noch rausholen, den habe ich, glaube ich, irgendwo hinten in der Schublade, in YouTube eingegeben habe, nebenbei Geld verdienen, irgendwie sowas. Ne? Weil ich wollte irgendwas machen. Und dann kam ein Video mit, diese 5 Bücher musst du gelesen haben, wenn du im Leben erfolgreich sein willst. Und auf Platz 1 war Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. So. Das Ding habe ich inhaliert innerhalb von einem Tag. Ich muss davor sagen, vor diesem Buch habe ich bestimmt 3 Jahre lang kein Buch mehr gelesen. Dann habe ich mir das bestellt und dann habe ich das inhaliert und aufgesaugt. Und in dem Moment waren mir 2 Dinge klar. Punkt Nummer 1, ich will in meinem Leben unbedingt Unternehmer werden. Ich will frei, selbstständig sein und ich will mein Leben so gestalten, wie ich da Bock drauf habe. Auf diese Geschichten mit vertraglicher Bindung, mit Kündigung oder Nichtkündigung und der Scheiß, den ich halt bei der Bundeswehr hatte, dass ich warten musste, bis ich mich überhaupt irgendwo bewerben darf oder wie auch immer, hatte ich null Bock drauf. Das war die eine Sache. Und die zweite Sache war, logisch, Rich Dad Poor Dad, Immobilien, aus dem Buch ist mir ergangen, ich will irgendwas mit Immobilien machen. Und dann habe ich mir das in den Kopf gesetzt. Ich wusste noch nicht, was ich machen will. Ich wusste noch nicht, wie ich es machen will, warum ich es machen will. Ich wusste nur, Unternehmer, Immobilien, das waren die 2 Dinge. So. Und dann war, ich glaube, 2016 die EM. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Deutschland hat, glaube ich, irgendwas gespielt. Wir waren auf jeden Fall bei einem großen Fußballspiel im Kino bei uns damals in der Stadt. Und da habe ich einen Kumpel von mir getroffen damals. Also mit dem war ich früher vor der Bundeswehr befreundet, dann ewig keinen Kontakt. Dann haben wir ihn zufällig im Kino kennengelernt. Und dann hat er mich gefragt, was machst du so beruflich? Und dann hat mich mein Ego gepackt, weil ich konnte ja nicht sagen, ich bin bei der Bundeswehr, weil da war ich ja faktisch schon raus. Aber ich konnte auch nicht sagen, ich mache gar nichts. Also habe ich vorher einen Satz gesagt, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Selbstständigkeit und möchte mich mit Immobilien selbstständig machen. Und sagte, ja cool, genau das machen wir auch. Na, so, und ehe ich mich versehen habe, war ich eine Woche später mit ihm auf so einem Seminar und dann war ich bei der Tekis in Stuttgart im Büro und habe mir da die Vorträge gegönnt und war dann in der Branche drin. Also die Hauptmotivation bei mir war nicht Geld, sondern diese Idee von Freiheit und Unternehmertum. Das wollte ich haben. Deswegen habe ich da angefangen.
So, Ruslan, jetzt sage ich dir eins. Eines deiner Hauptmotive, sag ich dir jetzt, war Tatsache. Auch dein Ego und dein Stolz, dass du ansehen wolltest. Und du hast es im ersten Satz schon gesagt, dass du sagst, ich will Chatpilot, wolltest du werden. Gleich das. Das hat dich von vornherein zur Bundeswehr gebracht. Dann hast du diesen Umweg gegangen, wo du beschrieben hast. Und dann hast du gesagt, Unternehmer. Und hast gleich auch noch erwähnt, dass es das Ego ist. Das hast du also sehr schön analysiert. Ich habe jetzt mit gar keiner so großen Antwort gerechnet und ich weiß, dass ich dich jetzt hier überrumpel, aber ich möchte dir einfach mal vor Augen führen, dass meines Erachtens die meisten Leute, die in einem Strukturvertrieb, Achtung, dauerhaft arbeiten, gar nicht wegen dem Geld da sind, sondern Tatsache wegen dieser kleinen glitzernden Nadel an ihrem Revier, an diesen Aufstiegsmöglichkeiten, die sie Tatsache mehr bewerten als das Geld. Und diesen Status, weil die dann nämlich ihrer Mama oder ihrer Freundin oder ihrer Frau zu Hause erzählen können, ich bin befördert worden. Und ich glaube, dass das auch ein unglaublich großer Impact auf die Menschen hat, die in Strukturvertrieben bleiben. Denn da drin sind sie zwar ein weniger bezahlter, etwas Ähnliches wie ein Unternehmer, Selbstständiger, aber sie sind wer? Wären sie draußen ein Makler sind und einfach nur im All-Time-High schweben könnten. Aber das ist ja nichts wert nach außen. Es ist dieses Außenbild. Ich will dir jetzt auch nichts unterstellen, aber oftmals ist dieser Gesichtspunkt der deutlich größere Antreiber. Und dann nehme ich mich genau mit in dieses Boot hinein. Denn auch das ist für mich der Antreiber gewesen. Und die Leute, die das als Podcast hören, die sehen das nicht, aber Ruslan, hier stehen Auszeichnungen. Ja, die stehen immer, wenn ich eine Online-Beratung habe, stehen die da, weil die einen gewissen Eindruck hinterlassen. Und als ich diese Männchen und Preise bekommen habe, da habe ich mich gefreut und da habe ich natürlich, war ich wer? Verstehst du?
Ja, Stefan, da brauchen wir gar nicht drüber reden und das streite ich auch gar nicht ab und das ist auch nichts Überrumpelnis oder so. Ich kann dir sagen, als ich damals das erste Mal meine goldene Seniorberaternadel erhalten habe, in einer Beförderungszeremonie fast schon, die wir damals im Büro hatten und alle aufgestanden sind und geklatscht haben, weil ich 500.000 Bewertungssumme in einem Monat geschrieben habe, das war schon geil. Na? Mhm. Und ich habe im Strukturvertrieb habe ich sogar Vorträge darüber gehalten, dass Anerkennung mein Motiv ist. Ja. Also da bin ich absolut dabei und das habe ich bis heute noch nicht ganz abgelegt, weil mir selbst einzugestehen, dass das Ego und die Anerkennung mich getrieben hat, ist das eine. Mhm. Aber das Ganze dann abzulegen und völlig frei von Ego zu sein, ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Das ist ein ganz anderes Level.
Ich glaube auch nicht, dass ein Mensch grundsätzlich das kann. Also zumindest nicht das Gros. Aber wir bekommen das immer besser in den Griff. Ja, und das durch Alter, durch Lebensprozesse und so weiter und so fort. Ich bin aber auch der Meinung, dass das gerade auch in Strukturvertrieben immer ein Thema ist, das gerne befeuert wird. Weil wenn du dich mit dieser Facette unseres Daseins tiefer beschäftigst, dann kommst du ganz schnell auf den Punkt, dass es in diesem Leben tatsächlich nicht darum kommt, welche Uhr du trägst oder wie groß dein Auto ist, sondern es ist Tatsache, dass wie du dich mit Menschen umgibst, wie du dich geliebt fühlst und so weiter und so fort. Und das Ganze, das geht natürlich mit einem dickeren Geldbeutel etwas leichter, da sind wir uns einig. Ne? Ne? Weinen im Bus ist deutlich schlimmer als weinen im Bugatti. Ja, das meine ich aber an der Stelle gar nicht.
Menschen, die sagen, dass Geld keine Rolle spielt, die haben noch nie einen Jetski gekauft.
Ja, Geld spielt keine Rolex. Nee, Spaß beiseite. Nee, Dieses Geprotze, das sind ja in der, das ist Door-Opener, wie auch immer und so weiter, aber um das geht's nicht. Lebensqualität muss bezahlt sein, ja. Und ich sag's ja ganz klipp und klar, wenn du 3 Tage in der Woche ackerst wie ein Rind, dann musst du dich in den restlichen Tagen oder zumindest in der Zeit auch von hoher Qualität ernähren. Und das geht nicht, wenn du dann keinen Ausgleich schaffst. Und das sind auch so Sachen, die ich dann plötzlich für mich kennenlernen durfte. Ich hatte im Jahre 2011 war ich mal 6 Wochen krank und das nennt man heute Burnout. Damals kannte man den Begriff gerade so, ja. Und warum? Weil ich mich für einen Arbeitgeber krumm gebuckelt habe, der Probleme in der Führung hatte und ich mir das so zu Herz genommen habe, weil ich dann immer gedacht habe, ich muss den Arbeitgeber pleasen. Musste ich aber nicht. So, und ich hatte auch schwere Zeiten, in denen ich dann plötzlich, keine Ahnung, im Außendienst 14, 15, 16 Stunden runtergerissen habe für einen Arbeitgeber, weil wir einen Wettbewerb gewinnen wollten, ja. Solche Geschichten. Ja, habe ich gemacht, ja. Als Angestellter, ja. Ich habe mich als Angestellter mit einer gebrochenen Hand in die Bank reingehockt und habe gegen die Arbeitsrichtlinien verstoßen, weil der Arbeitgeber keinen Ersatz dafür geschaffen hat.
Hatte ich einen ähnlichen Fall. Also ich war nicht angestellt, aber ich war zu dem Zeitpunkt Juniorberater bei Tekis. Dann wurde ich von dem Auto überfahren. Ich bin gerade aus dem Krankenhaus rausgekommen. Also ich habe noch ausgesehen wie Kraut und Rüben. Ich hatte noch blaue Flecken im Gesicht und habe noch eine Schiene getragen, weil die Knochen gebrochen waren.
Wie lange ist das her?
Das war 2017.
Ach so, ich dachte,
Ach so.
Ja. Sieht man noch.
Nee, und wie hast du vor dem Unfall ausgesehen? Ja. Ja, jedenfalls habe ich mir das damals so zu Herzen genommen, dass ich trotzdem noch ins Büro gekommen bin zur Samstagsausbildung. Davon habe ich sogar noch Bilder, weil die Samstags- und die Montagsausbildung, die war heilig. Mhm. Ja? Ja. Was für ein Unternehmer bist du, wenn du nicht zur Ausbildung kommst? Was für ein Unternehmen hast du schon geschafft oder warum bist du montags bei der Vertriebsausbildung nicht da?
Ja.
Stefan, ich kenne Leute, deren Vater und Familienmitglieder sind im Krankenhaus gelegen, die sind nicht zur Ausbildung gekommen, weil sie den Vater im Krankenhaus besucht haben. Da hat die Führungskraft angerufen und hat gesagt, hey, hast du schon im Leben geschafft, warum bist du nicht bei der Ausbildung? Also ich meine, so. Aber ja. Das Paradoxe an dieser ganzen Geschichte, an dieser ganzen Anerkennung und Beförderung und den ganzen, also Beförderung in der Selbstständigkeit ist ja an sich schon paradox.
Ja, genau.
So, das ist also die eine Sache. Aber die andere Sache, ich kenne Vertriebler, die damit werben, ja. Hat dein Arbeitgeber, wann hat er dir das letzte Mal Anerkennung geschenkt und Urlaub bezahlt und in der Villa Vita und in Spanien und was weiß ich nicht wo. Mhm. Was die Leute im Vertrieb sich einfach nicht bewusst machen wollen, ist, dass sie den Scheiß selber zahlen. Mhm. Weil letztlich ist die Differenzprovision, die sie nach oben in den Vertrieb abgeben, das, wovon der ganze Scheiß bezahlt wird.
Correct.
Die ganzen Beförderungspartys, die ganzen Chaga-Jahresauftragsmeeting-Veranstaltungen, die Investmentkongresse, die Fahrten nach Malle und wo, was weiß ich nicht wohin, ne? Das wird ja alles aus dem Overhead bezahlt.
Richtig.
Und das kannst du dir ja als Makler faktisch selber leisten und kaufen, wenn du das möchtest.
Ne? Richtig.
Auch ein wichtiger Punkt. Was dann spannenderweise aber gar nicht mehr so viele machen, weil sie merken, das brauche ich gar nicht.
Sehr guter Punkt. Und an der Stelle möchte ich anmerken, auch an die Maklerschaft, die uns zuhört, es vielleicht deswegen nicht tun, weil sie denken, sie bräuchten es nicht. Der bessere Weg wäre doch, ne, da waren wir ja pay yourself first, hat, ne,
bezahl dich selbst erst.
Wirklich auch herzugehen, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht den Incentive über meinen Strukturvertrieb oder sonst was, ich schaffe ihn mir selber und arbeite darauf hin und breche mir das runter und sage am Jahresende, ich fliege mal mit meinen Kindern nach St. Moritz und werde dort mal ein bisschen Skifahren, was bekanntlicherweise ein bisschen teuer ist, wenn ich das haben will, und breche mir das monatlich runter und schreibe mir, was ich denn Overhead quasi an mich bezahlen muss, weil dann erlebe ich das Ganze auch. Aber jetzt das Ganze...
Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Es gibt hier in dieser ganzen Betrachtung einen wesentlichen Unterschied. Weil das, was du gerade gesagt hast, ist ein Ziel, was dir wichtig ist und du möchtest einfach Zeit mit der Family verbringen und eine schöne Zeit haben und eine schöne Zeit für dich und deine Familie kreieren.
Und also bezahlen können.
Und bezahlen können, ja.
Ja.
Das andere ist, du hast dann deine 2 Millionen Bewertungssumme geschrieben und wirst dann irgendwo, was weiß ich, nach Malle oder Spanien oder sonst irgendwo geschickt, wo du dich 2 Wochen lang die Birne wegsäufst mit anderen Vertrieblern und dir dann darauf einen runterholst, was für ein geiler Vertriebler du bist.
Richtig. Ich selber, ich komme aus dem Punkrock, ich komme aus Hardcore und so weiter und so fort. Ich hab andere Mucke. Weißt, wenn du mir so bum, 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 ganz ehrlich, dann gehe ich lieber kotzen. Ehrlich. Es ist so, ich hasse diese Scheiße, ja. Ich will das auch nicht dann, oh, das sind super Girls und bla, boah, ich könnte im Strahl. Tut mir leid, damit verjagst du mich. So, und jetzt gewinnst du einen Wettbewerb, was willst du denn jetzt machen? Dann ziehst du eine Gusche, dann lege ich mich doch lieber an den Strand. Dagegen habe ich jetzt beispielsweise nichts. So, aber ich kann mich ja nur an den Strand gehen. Ich kann doch auch nach Slowenien auf Punkrock Holiday. Da habe ich übrigens dann beides. Was ist Incentive der Firma Bankrocker übrigens ist? Weil ich da Bock drauf habe.
Ja. So. Also, nur, dass wir uns richtig verstehen, Leute. Incentives sind nichts Verwerfliches.
Ja, richtig.
Aber es ist ein Unterschied, ob du selbst bestimmst, was du damit machst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Mhm. Und das ist das, was ein guter Makler macht. Oder wenn du halt irgendeine Wettbewerbsvorgabe erfüllt hast und dann wiederum für dich bestimmt wird, wo du hingehst, wie lange du hingehst und was du dort machst.
Ganz genau. Und das unterscheidet einen Unternehmer, der selbstständig ist mit dem, was er tut und lässt, mit dem, was er machen will und was er nicht will. Ob er sich's leisten kann oder nicht, sogar dafür ist er verantwortlich. Und in einem Strukturvertrieb kriegst du das alles so hingebogen und komischerweise denkst du auch noch selber, du würdest es bewirken. Nein, du bezahlst es nur. So, du bewirkst es nicht. Ja. Und es ist halt wirklich schwierig, weil wenn du in diesen Strukturen bist, ist es sehr schwierig, da rauszugucken.
Und wie willst du denn rausgucken, wenn du alleine beim Gedanken daran, was anderes machen zu wollen, von den anderen fast schon gehatet wirst?
Hey, es ist dann auch so, schau, du kennst doch den schönen Spruch, Leute nehmen Geld auf, um sich Sachen zu kaufen, die sie nicht mögen, um Leute zu beeindrucken, die sie auch nicht mögen oder so.
Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen.
Ja. Genau. Und das ist der Grund, warum ich kein Porsche Taycan fahre. Das ist der Grund. Ja, weil ich den zwar schön finde, aber mir nicht kaufen würde. Er würde beeindrucken, und zwar auch die Leute, die mit mir dann halt hin und wieder mal auf irgendwelchen Messen oder so, da siehst du ja, was da für Karren vorfahren. Nee, kaufe ich nicht. Es ist wirtschaftlicher Blödsinn für mich und ich bin auch zufrieden mit meinem Porsche Peugeot 308.
Du fährst einen 308 Peugeot?
Na klar, ja, aber ein GT. Ja,
das passt jetzt aber auch nicht zu einem Rocker, ne?
Natürlich, GT. Greta also. Thunberg.
Okay.
So. Hey, mit 4 Liter Diesel brauchst du, der ist gut. So, nee. Das passt wunderbar. Warum? Weil da kannst du hinten flach umlegen und die Sterne durch das Panoramadach anschauen, während du auf dem Festival schläfst. Passt super gut. Außerdem bringst du da die Gitarrenboxen und alles Mögliche hinten rein, weil es in Porsche Panamera hast du nicht so viel Platz. Man muss sich sein eigenes Incentive schaffen. Aber wo ich bei der Argumentation eigentlich hin will, pass mal auf. Eine dieser Sachen, die immens wichtig sind, ist Freiheit. Aber Freiheit bedarf des Muts. Und Mut bedarf der Verantwortung, die du übernimmst. Und genau an dem Punkt sind wir, weil viele Leute im Strukturvertrieb halt einfach nicht die Verantwortung für sich selbst übernehmen wollen. Und dafür ist es ein guter Preis, etwas vom Overhead abzugeben, um diese Verantwortung nämlich nicht selbst tragen zu müssen. Und das ist das, wo sich wirtschaftlich Denkende immer wieder aufhängen und nicht verstehen können, warum das so ist. Aber der emotionale Punkt da, der ist deutlich stark bewertet. Und das ist eigentlich der größte Punkt für Strukturvertriebe. Das muss man an der Stelle sagen.
Ist aber auch ultra paradox. Weil auch im Strukturvertrieb hast du eine Verantwortung, egal ob du willst oder nicht. Bist du Teamaufbauer, hast du die Verantwortung für dein Team und für die Menschen, die du anwirbst. Vor allem holst du ja, und das ist das Schlimmste an der Sache, wie ich finde, wenn du selbst keinen Plan davon hast, wenn du dir selbst den Vertrag, den du unterschrieben hast, noch nie durchgelesen hast, wenn du selbst noch nie 84, 86, 93 HGB aufgeschlagen hast und nachgelesen hast, dann holst du ja Leute in ein System, von dem du selbst nicht weißt, wie es funktioniert, und denen dann vielleicht sogar noch sagst, dass es eine geile Zukunft gibt, obwohl du selbst dort nicht bleiben würdest, wenn du wüsstest, wie es läuft.
So, und jetzt hast du genau den Punkt. Genau den Punkt, denn die Verantwortlichkeit, reden, also nicht nur Verantwortung, sondern Verantwortlichkeit, ja, die benutzt du eigentlich nur für dich selber. In einem Strukturvertrieb hast du aber gelernt, das nach außen zu machen. Du machst das nur nach oben, nach unten, deine Mitarbeiter ziehst herein und so weiter. Aber dir selber gegenüber, wenn du diese Verantwortung hättest, also die Verantwortlichkeit dafür übernimmst und sagst, was mache ich denn? Werde ich dafür richtig bezahlt? Und wenn du das tun würdest, dann wärst du nicht dort.
Und vor allem der wichtigste Punkt ist, du lernst dort ja auch bewusst Mantras wie Teaminteresse vor Eigeninteresse und Bürointeresse vor Teaminteresse. Ne? So, das heißt, du lernst dort bewusst, dich aktiv zurückzustellen und an die letzte Stelle dich selbst zu stellen
obwohl es in der ganzen Sache, und sagen wir mal ehrlich, Leute, wem es nicht so geht, der möge sich bei mir über Instagram melden, da werden wir nochmal eine ordentliche Diskussion drüber führen. Es geht um dich. Es ist dein fucking Leben und es ist auch deine Verantwortung dir gegenüber. Und wenn du irgendwann mal die Altersgrenze von Stefan erreicht hast, 40 plus, dann geht es, ist das auch eine Verantwortung von dir, deiner Familie gegenüber und Menschen, für denen du einfach Verantwortung übernimmst, dafür zu sorgen, dass es euch gut geht.
Ja. Punkt. Du sagst aber, der erste Punkt, und auf den muss ich raus. Ja. Der Punkt muss immer, und wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklungsliteratur von Satguru bis hin zu Eckhart Tolle, wenn man sich solche Sachen anschaut, wenn man auch die großen Leader in dieser Bewegung und so weiter alles anschaut, die sagen immer, der Weg geht nicht nach außen, der geht rein nach innen. Und wenn der Weg nach innen geht und du innen mit dir wirklich das ins Reine bringst, dann ist das ein steiniger Weg. Und da haben die Leute eben die Angst und da fehlt die Mut und somit kommen sie nicht an die Verantwortlichkeit hin. Und dann, das sind innere Kriege. So, wenn du das allerdings machst und die Tür zuschlägst, dann tut das scheiße nochmal weh. Aber zum Leben gehört Leiden dazu und das ist der richtige Weg. Und wenn du den gegangen bist, dann musst du halt mal in den sauren Apfel beißen. Dann musst du dich halt mal durch die Entscheidungen der Vergangenheit mal durchbeißen. Aber dann hast du eine Chance, dass du dir selbst gegenüber ehrlich bist und von deiner Ehrlichkeit heraus das ausstrahlst und ehrliche Leute in dein Leben ziehst. Ruslan, im Vorgespräch zu diesem Interview hast du mich gefragt, wie es mir geht. Ich habe dich gefragt, wie es dir geht. Meine Antwort, die brauchen wir jetzt nicht breitreden, aber meine Antwort, sage ich jetzt mal an der Stelle, war ungeblümt ehrlich, von Freundlichkeitsfloskeln, ich habe dir genau gesagt, wie es mir gerade gut, wie es geht. Und vor dem Gespräch, ungeachtet von dem Thema, ging es mir auch gar nicht so gut. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir ein Interview wie dieses nicht führen können oder dass ich nicht in meiner Rolle als Makler sein könnte oder sonst was. Aber trotzdem habe ich für mich das innerlich beschlossen, dass ich so bin. Und das habe ich vor 2 Jahren dann auch gemacht, als ich gesagt habe, scheiße, ich ziehe dieses Bankrocker-Ding durch. Scheiße, ich passe mein äußeres Bild, meinen Anna Meyer Koscher, wie er im Yoga heißt, meinen Fleischkörper, meinem inneren Bild an. Deswegen bin ich hergegangen, habe mir einen Bart wachsen lassen. Deswegen bin ich hergegangen, habe mir meine Hände tätowieren lassen, was definitiv die Tür in der Bank zugeschlagen hat. Die brauche ich aber auch nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, also das ist eine Tür, die du gar nicht aufmachen musst.
Und wenn ich mehr Farbe tanke, werde ich dadurch nicht gesellschaftskonformer. Das ist mir aber auch scheißegal. Denn die Leute, die ich durch mich und durch mein Auftreten und durch die Social-Media-Präsenz und durch diese Geschichte in meine Aufmerksamkeit ziehe, die entscheiden von sich heraus, möchte ich mit diesem Tätowierten, möchte ich mit demjenigen über meine Finanzthemen reden, weil offensichtlich hat er ja ein bisschen Ahnung, zumindest gibt es Zettel, wo es draufsteht. Und diese Leute reden mit mir. Ich kann dir eins sagen, wenn du rhetorisch gewandt bist, dann möchtest du Leute manipulieren. Wenn du das trainierst, nimmst du die Sachen in die Hand. Und oftmals müssen wir das auch tun, da Leute in unserem Volk nicht, reicht das Volk in unserer Bevölkerung, oft nicht die richtigen Entscheidungen treffen können, mangels an Wissen. Da sehe ich meinen Lehrauftrag deutlich da. Und da muss ich es manchmal in die Hand nehmen und die Leute mal in die Richtung schubsen und ihnen für Altersvorsorge halt nicht das Scheißding mit der Garantie, sondern das ohne verkaufen. Das ist meine Verantwortung. Und an der Stelle muss ich sie manipulieren und dahin lenken, dass sie die richtige Entscheidung treffen können. Auch vom moralischen Aspekt. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich übernehme diese Verantwortung und ich bin da komplett konsistent und authentisch, dann ziehst du auch Leute, die das haben wollen. Und ich kann dir eins sagen, ein Rhetorikseminar, Einwandbehandlung, das brauchst du an der Stelle gar nicht. Denn es gibt keinen Einwand. Die Leute sagen, ich hätte gerne das, dann sage ich, gut, was machst du dann? Dann sage ich, kann ich fertig machen. Die Leute fragen teilweise nicht mal nach dem Anbieter. Da gibt es nicht mal einen Einwand, ob die das brauchen oder nicht.
Einwandbehandlung, Einwandvorwegbehandlung, was ein echter Einwand ist, was kein echter Einwand ist. Und wenn du den Einwand nicht mindestens dreimal behandelt hast, dann hast du kein echtes Nein kassiert. Das haben wir im Strukturvertrieb alles hoch und runter gelernt. Wir hatten regelmäßig Ausbildung zu den Themen. Jetzt kommt aber der Punkt, der...
Von Struckis, die ich seit 4 Jahren keinen Kunden mehr gesehen habe. Die meinst du, ne?
Ja. Das ist auch das Paradoxe, was ich im Nachgang dann geschnallt habe. Also mein Mentor, meine Führungskraft, hatte im Nachgang irgendwann mal eine ganze Zeit lang nicht mal eine IHK-Erlaubnis. Wusste ich gar nicht. Ne? Hat einen auf einen dicken Unternehmer gemacht, bis ich einfach mal im Vermittlerregister nachgeschaut habe. Und da steht da drin, da steht er da gar nicht drin. Ach du Scheiße. Ne? Mhm. Aber der Punkt, den du gesagt hast, hier, das äußere Bild dem Inneren anpassen. Oder auf Deutsch einfach gesagt, das machen, worauf du wirklich Bock hast, das zu sein, wer du bist, ist vielleicht die härteste Aufgabe, der wir uns stellen können.
Ja, grundsätzlich. Hat jetzt wirklich nur mit Persönlichkeit, mit Menschen zu tun.
So, auf diesen Punkt möchte ich aber jetzt bewusst nochmal eingehen, weil Persönlichkeitsentwicklung ist eine Sache, die im Strukturvertrieb ganz, ganz groß geschrieben wird. Ne?
Und, ich weiß, wo du hin willst, aber mach mal.
Ja, das werden wir sehen, ob du das weißt. Ne? Das wird ganz groß geschrieben und Bücher lesen und Seminare und dies und das und jenes und dich als Persönlichkeit entwickeln. Aber es gibt nur einen Weg in der Persönlichkeitsentwicklung, der gut ist. Noch ein schickeres Hemd, noch eine schickere Krawatte, eine saubere Rasur, wie du reden sollst, wie du auftreten sollst, welche Uhr du tragen sollst, welches Auto du fahren sollst. Und wenn du dich in diese Richtung entwickelst, dann ist das Persönlichkeitsentwicklung. Ja, so, noch mehr Partner, noch mehr Kunden, noch mehr Geld. Das ist Persönlichkeitsentwicklung, Strukturvertrieb. Ja. Mir wurde sogar mal gesagt, ja, schau mal, wenn du Anzug tragen nicht feierst, dann musst du zu einer Persönlichkeit werden, die das mag, weil nur so wirst du erfolgreich. Mit welchen Formulierungen du sprichst, wie du sprichst, mit wem du sprichst, worüber du sprichst, das alles musst du laut den Lehren meines damaligen Mentors anpassen und zu jemandem werden, der du im Moment noch nicht bist, um dann erfolgreich zu werden. So, zu jemandem werden, der du im Moment noch nicht bist, bin ich dabei. Jeder Mensch entwickelt sich weiter und ich hoffe, dass jeder in einem Jahr von heute nicht mehr derselbe ist, wie er heute ist. Ne? Also dieses Sprichwort, bleib wie du bist, ist die größte Beleidigung überhaupt.
Finde ich auch, wortwörtlich. So.
Aber zu jemandem zu werden, zu dem du nicht werden willst, weil es dir von außen vorgegeben wird, das ist ein Problem. Und das wird im Strukturvertrieb aus meiner Sicht echt gelebt. Die Leute nach Form und Maß zuzuschneidern und denen zu sagen, welche Klamotten sie zu tragen haben, wie sie sich zu kleiden haben, welches Auto sie fahren sollen. Hey, ein Kollege von mir, ein Maklerkollege, sehr, sehr junger, der ist jetzt 22 Jahre alt, ja, dem wurde in seinem Strukturvertrieb gesagt, hey, investier das Geld, was du jetzt verdient hast, lieber in den neuen Golf GTI, weil dann sehen die Leute, wie erfolgreich du bist und dadurch gewinnst du Kunden.
Ich kann das nachvollziehen.
Ja, er hat dann aber gesagt, nee, ich investiere das in ein Coaching. Ja, und ist durch das Coaching dann auf die Marktwirtschaft aufmerksam geworden und ist aus dem Strukturvertrieb getreten und verdient jetzt abermals mehr als im Vertrieb. Ne? Aber dieses Mindset dahinter, ja, hol dir ein krasses Auto, dann bist du erfolgreich, das vertrete ich nicht.
Ich habe wortwörtlich von meinem Strucki in der Telis folgenden Satz gehört. Erzähl allen Leuten, wie viel Geld du verdienen wirst, kauf dir einen Jaguar, obwohl du weißt, dass du ihn dir nicht leisten kannst und dann hast du so viel Druck, dass du erfolgreich sein musst. Übrigens, er hatte recht. Das war sein Weg. Wenn ich das gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Das muss ich dazu sagen. Denn, ja, ich habe mir jetzt auch ein XF angeschaut. Das Lenkrad ist viel zu groß. So, nee, Spaß. Nein, ist nicht mein Weg. Damit juckst du mir. Das ist nicht mein Weg. Das zieht mich nicht. So, ich habe da andere Prios, die ich mir vielleicht dann schon mal erwirtschaften möchte. In dem Strukturvertrieb haben die halt eine fest hergepresste, funktionierende Systematik. Und sie sagen halt, nein, alles andere geht nicht. Richtig, in deren Welt. Dass alles andere trotzdem funktionieren kann, das bin ich. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass es auch so geht. So, es ist mir völlig egal, wenn ich Mitarbeiter habe, ob die jetzt grüne oder blaue oder braune Haare haben. Du, ich hab auch Untervermittler, die bei mir in strukturähnlichen Systemen arbeiten, aber kein 34D haben, deren Geschäft ich platziere. Da ist der eine höchst seriös mit dem Anzug, der andere mit dem aufgeknüpften Karohemd, geht wie ein Handwerker zu seinen Kunden und der dritte hat grüne Haare.
Ja, Stefan, das habe ich in diesem Podcast auch schon Ewigkeiten oft gesagt. Die strukturierte Abrechnung ist gar nicht das Problem. Wenn du irgendwo Unterstützung bekommst, dann macht das ja auch nicht umsonst. Ja? Niemand will umsonst arbeiten. So. Die strukturierte Abrechnung wird dann zum Problem, wenn du sie in Kauf nehmen musst. Wenn es einen Teilungszwang gibt, wenn du, egal wie gut du bist, nicht sagen kannst, hey, ich steige aus dem System aus. Ich verzichte jetzt auf jede Hilfe von oben, dafür gebe ich auch nichts mehr nach oben ab.
Ja, so. Und, ja genau. Und dann ist es ein Zwang, weil dann ist es ein Sklavenhandel. Und du bist der Sklave.
So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Ne? Denn es hören ein paar Rechtsanwälte zu, die gerne Abmahnung verschicken.
Gut, ich will nur eine Sache sagen. Weißt du, das Problem beim Hamsterrad, ja, das ja draußen wird immer als Angestelltenverhältnis als Hamsterrad bezeichnet und so weiter und so fort. Ja, das Problem beim Hamsterrad ist ja nicht das Rad selber. Das Problem ist, der Hamster zu sein. Ne? Weil wenn du der Käfig bist, ist das ganz okay, oder der Käfigbesitzer. Die Problematik bei Strukturvertrieben ist Tatsache, dass sie denken, sie werden die Käfigbesitzer, sind aber im Endeffekt nur Superhamster. Ja? Denn sie verhalten sich wie die Hamster, weil sie es von oben dioktriert bekommen haben und ihnen wird erzählt, sie wären es nicht. Und das tut mir furchtbar leid, aber das ist scheiße. Ja. Es tut mir leid und es gibt kein schöneres Wort dafür. Das ist Gehirnwäsche. Es tut mir leid.
Ja. Witzige Anekdote. Der Fachtrainer IHK, als ich in meiner IHK-Ausbildungswoche in Hamburg war, der hat Angestellte als Lemminge bezeichnet, weil die Anweisungen folgen. Weil du gerade Hamster gebracht hast, weißt du?
So. Weißt du, ich habe auch bei mir, also ich bin angegliedert über Blau Direkt, Maklerpool, und dort habe ich mich angeschlossen, eben Ulf-Peter Moser. Ich tausche mich aus. Er ist strukturhöher in mir, weil wir ein Strukturvertrieb-ähnliches Abrechnungssystem Inside haben. Wenn ich ihn anrufe, kriege ich Hilfe direkt. Natürlich weiß ich, dass er bei mir ein paar Promille mitverdient, wo er gegen nichts da hat. Aber er sagt zu mir, Stefan, in dem Moment, in dem du den Eindruck hast, dass du meine Hilfe nicht mehr brauchst, sag's mir, wir stellen es hoch, aber ruf mich dann wegen solchen Themen nicht mehr an. Das weiß ich jederzeit. Mach das doch mal im Strukturvertrieb. Geh doch da mal rein, sag, nee, ich will jetzt keine 3 Analysen schreiben, dass ich meine nächste Stufe habe und dann nochmal 15, dass ich meine nächste habe. Ich möchte gleich Direktor sein. Da werden die niemals Ja sagen. Und das kann ich als Unternehmer sehr wohl entscheiden.
Weißt du warum?
Ja, natürlich,
weil du musst nichts mehr dran haben. Nein, du musst erst beweisen, dass du die Fähigkeiten dafür hast, um Direktor zu sein, und dafür musst du erst die Stufen durchlaufen.
Nee, als Unternehmer musst du nur beweisen, dass du es darfst. Denn wenn ich mich jetzt selbstständig mache als Tätowierer, brauche ich nur eine Gesundheitsprüfung ablegen, und ich kann dir eins sagen, ich kann genauso beschissen zeichnen wie tätowieren. So, aber wenn es jemand gibt, der sich von mir tätowieren lassen würde, dann könnte ich mich an der Stelle total selbstständig machen und ich würde es machen. Gut, ich brauche eine Betriebshaftpflicht mittlerweile und so weiter und so fort. Aber das hat doch nichts über meine Fähigkeiten zu sagen, sondern nur die Erlaubnis.
Ja, nee, ich sagte, die Argumentation der Strukturvertriebe ist immer, hey, du musst erst beweisen. Also die witzigste Argumentation überhaupt, also die, na, witzig nicht, viel mehr lächerlich, die ich mal gehört habe, ist, je mehr Umsatz du schreibst, desto bessere Fähigkeiten hast du. Bis zu einer gewissen Grenze gehe ich damit. Ja?
So. Gehe ich auch mit.
So, bis zu einer gewissen Grenze.
Aber dann jetzt,
die Argumentation ist, je mehr Fähigkeiten du hast, desto mehr kannst du die Leute dazu bewegen, höhere Policen abzuschließen und viel mehr zu akquirieren und so weiter und so fort. Und da beginnt bei mir der Bullshit, weil die Fähigkeiten nicht mit Umsatz direkt korrelieren müssen. Ja? Ich bin fest davon überzeugt, dass jemand, der viele Fähigkeiten hat, auch viel Geld verdient. Das kommt irgendwo mit einher. Wenn du gut bist und in deinem Job, dann wirst du viel Geld verdienen. Das ist gar nicht die Frage. Aber die Höhe deiner Abschlüsse daran zu messen, wie fähig du bist, ist halt völliger Bullshit, weil gerade in unserem Geschäft ist abgeschlossenes Geschäft noch gar nichts. Das kann innerhalb der 5 Jahre so platzen. Und das schnallen super viele Leute einfach nicht.
Muss dich halt mal mit Honorar beschäftigen.
Das darfst du gar nicht sagen. In Strukturvertrieben Honorar zu erwähnen, mein Gott, da kenne ich Leute, die schon ein Büroverbot bekommen haben.
Ganz krass. Naja, gut, als Makler, wenn du es einigermaßen geschickt machst, darfst du ja beides, ne?
So schaut's aus. Ne? Kennen ja auch die wenigsten den Unterschied zwischen Honorarberatung und Honorarvermittlung.
Geschweige denn, dass sie es kundenorientiert verkaufen können.
Dass es geht, ja.
Ja, du musst halt. Aber gut, jetzt reißen wir das Fass mal nicht auf.
Ja, soll ja kein Honorar versus Provision Podcast werden, sondern was ich jetzt gerne noch mit dir besprechen möchte, ist das Thema Unternehmertum. Denn das habe ich in diesem Podcast schon ein paar Mal angesprochen. Als Strukturvertriebler bist du kein Unternehmer. Und wenn du mir was anderes beweisen möchtest, schreib mir gerne auf Instagram. Ich vertrete die These, dass ein Strukturvertriebler nicht Unternehmer sein kann, weil du halt die Fahne eines anderen Unternehmens in die Luft hängst. Punkt. Egal, wie du es haben willst oder nicht. So. Okay. Unternehmer zu sein ist aber nicht nur cool und fancy und Friedenfreude Eierkuchen. Unternehmer zu sein bedeutet auch, dass du halt die fucking Verantwortung für alles trägst, was du machst. Mhm. Für alles.
Für alles.
In meinem Beispiel, bestes Ding, ich habe jetzt angefangen, auf die Trommel zu schlagen und zu sagen, hey, so läuft es im Strukturvertrieb, das ist die Maklerschaft. Zack, habe ich 3 Abmahnungen vom Swiss Life Konzern vor 3 Gerichten in Deutschland. Und dafür muss ich gerade stehen. Ne? So.
Mein Beileid.
Ja, vielen Dank. Ne? Gibt Schlimmeres, aber das ist jetzt nicht der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Da wird es noch eine separate Podcast-Episode geben, wo ich ganz, ganz ausführlich darüber spreche, was die alles abmahnen und warum. Aber viel wichtiger ist, und das hast du mir ja auch schon erzählt, dass es wichtig ist, klarzustellen, dass der Makler nicht das Nonplusultra ist, bei dem nur alles Chico ist. Nee. Und mir wird immer diese Frage gestellt, wo sind die Nachteile des Maklers? So. Und mir persönlich fällt es bisher schwer, darauf zu antworten, wenn mir jemand fragt, wo ist der Nachteil eines Maklers im Vergleich zum Strukturvertrieb, weil ich halt keinen sehe. Jetzt hast du aber fast 2 Jahrzehnte Erfahrung in diesem Bereich und hast schon, glaube ich, alles gesehen. Hast du vielleicht eine Antwort auf diese Frage?
Ja. 2 Sachen. Wenn du aus einer inferioren Lage heraus, also von unten, das Thema Verantwortung so siehst, wie ich es vorhin mal ausgeführt habe, dann ist das natürlich eine Überwindung, das zu tun. Und das ist natürlich ein Nachteil, weil wenn du da das ängstliche Mäuschen bist, dann empfindest du Schmerz und Schmerz ist ein Nachteil. Okay? Und das ist einer. Der andere Nachteil, den ich schon sehe, der gar nicht so schlimm ist, wenn man ein bisschen Bock drauf hat, das ist das Thema Fortbildung. Ja? Du als Strucki kriegst halt an dem Wochenende so und so, fahren wir alle ins Breisgau, biegeln uns die Birne zu und Nachmittag hocken wir uns zusammen und Kundenansprache in 5 Farben. Oder Disc 4 Farben.
So. 4 Farben sind es, 4.
4, ja. Du, kann man machen. Dann kriegst du es halt vorgegeben vom Oberhamster. Und du sagst, pieps. Okay. Und als Selbstständiger, echt Selbstständiger, Unternehmer, Makler, da musst du halt Folgendes machen. Da musst du halt die Newsletter von verschiedenen Unternehmen, die du auch gerne mal vermittelst oder wie auch immer, verfolgen. Musst dir ein IDD-Konto anlegen. Musst dir halt selber in deinen Kalender reinlegen, wann du deine IDD-Stunden dir reinziehst und wo du das bekommst. Da muss man halt mal auf die wahnsinnig krasse Idee kommen, am 26. April auf die MMM-Messe nach München zum Norbert zu fahren. An der Stelle liebe Grüße, wir kommen.
Ja. Übrigens, Raum C116, 12 bis 12.45, krassester Vortrag überhaupt, vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus, komm vorbei.
Genau, jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht, aber ich gehe da zum Beispiel, ich gehe da gern hin, obwohl ich vorhin gesagt habe, ich arbeite mit Blau Direkt, was ja quasi Konkurrenz ist, trotzdem gehe ich da hin, wegen dem Netzwerk, wegen dem und weil man ja vielleicht sagt, okay, mal schau mal weiter und so weiter, aber darum musst du dich halt selber drum kümmern. Und ja. Wenn du Verantwortung übernimmst, dann tust du das ja auch. Ja, wenn Stefan, du sie allerdings meidest, dann hast du natürlich den Vorteil, dich um diese, in Anführungszeichen, Scheiße nicht kümmern zu müssen.
Jetzt guck mal, da muss ich reingrätschen, weil das Erste, da bin ich bei dir. Ja, es ist unangenehm, Verantwortung zu übernehmen, vor allem Verantwortung tragen zu müssen. Also wenn du für Konsequenzen gerade stehen musst, ist das unangenehm. Das ist ein definitiver Nachteil. Aber ganz ehrlich, denn das musst du im Strukturvertrieb genauso machen. Nur halt auf einer anderen Ebene. Ja? Das Zweite, Fortbildung und so weiter, das sehe ich gar nicht als Nachteil. Also ich persönlich bin bekennender Vorfinanzliebhaber, weil ich seit 2019 die Vorfinanz kennengelernt habe und nie einen anderen Maklerpool gebraucht habe, noch nie auf die Idee kommen würde, einen anderen Maklerpool zu nutzen, weil das System der Vorfinanz mir einfach alles bietet, was ich brauche und ich muss dafür jetzt nicht irgendwelche Lizenzgebühren oder sonst irgendwas bezahlen. Das feiere ich. So, da habe ich die Besser Beraten Akademie, wo ich meine IDD-Stunden ganz entspannt vom Laptop aus, egal wo ich bin, reinziehen kann. Das heißt, die fachliche Vorgabe, die gesetzliche Vorgabe ist gar nicht so das Thema. Ne? Okay, abgesehen davon sind die IDD-Schulungen, wenn man sich die mal ganz ehrlich anschaut, für mich aus meiner Sicht selten so erkenntnisreich, dass sich dadurch irgendwie, was weiß ich, das Geschäftsmodell komplett verändert. Ja? Was wiederum spannend ist, und das ist ja auch oft ein Argument der Strukturvertriebe, wir haben eine Arbeitsgruppe. Wir gucken, welche Produkte geil sind, welche nicht und was du verkaufen sollst und was du nicht verkaufen sollst. Und da haben wir Empfehlungslisten und danach kannst du arbeiten und musst dich nicht mehr darum kümmern. Mhm. Da habe ich immer, wenn mir jemand mit dieser Frage um die Ecke kommt, eine Gegenfrage. Ja, Stefan, stell dir jetzt mal vor, es gibt einen Versicherer, nennen wir ihn mal Bankrocker-Versicherung, ja, der bringt jetzt neues, richtig geiles Produkt raus. Scheißegal, in welchem Segment, ob es eine geile BU ist oder eine geile Fondspolice oder wie auch immer. Und die ist so Hammer, dass sie den Markt komplett aufmischt. Jetzt gehst du als Bankrocker-Versicherung natürlich nur zu diesem einen Strukturvertrieb mit seinen, was weiß ich nicht wie viel, 2.000, 3.000, 4.000 Vermittlern und sagst, nur ihr dürft das Ganze vermitteln und der ganze Rest des Marktes kriegt davon gar nichts mit. Weil wir haben gar keinen Bock drauf, Geld zu verdienen. Ne? Genau das wird passieren, oder?
Nee, es wird natürlich nicht passieren.
Ja, genau.
Es wird im Markt einfach weit gestreut.
Das wird im Markt weit gestreut über alle Medienkanäle. Und du musst ja als Makler heutzutage einfach nur einer Facebook-Gruppe beitreten. Da hast du deine 7.000, 10.000, 12.000 Vermittler und Makler aus unterschiedlichen Branchen. Und wenn du da eine Frage hast, habt ein Gespräch zu Fondspolice, welche empfiehlt ihr? Da kriegst du ja Angebote und Erklärungen und sonst irgendwas um die Ohren gehauen. Da wirst du ja gar nicht fertig mit recherchieren, wenn du dich ja wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen willst. Dann nimmst du dir zwei, drei Stück raus, liest dir mal das Bedingungswerk durch und dann bist du auf dem neuesten Stand.
Korrekt. Oder du machst halt, mal ganz ehrlich, was machst du denn? Jetzt, wenn du ein Fußballfan bist, ja, dann und du müsstest auf die Meisterschaft tippen, ja, dann wäre wahrscheinlich die erste Wahl jetzt der FC Bayern, zumindest hat die in der Vergangenheit da immer ganz gute Karten. Dann wäre dann wahrscheinlich Dortmund mit dabei. Mehr brauchst du in Deutschland zumindest derzeit nicht. So, aber du würdest jetzt nicht auf meinen glorreichen Garn Regensburg tippen. Ne? Weil
wir haben ganz. Hat Regensburg einen Fußballverein?
Ja, haben wir. Ja. Über Obacht geben. So. Nee, da würde ich ja selber nicht drauf tippen. Warum? Weil ich das aus fachlicher Kompetenz natürlich jetzt nicht machen kann. Vom Herz her sehr wohl. Ja? So. Wenn mir das allerdings vorgegeben wird und ich ja nur diese eine Sache kann erkennen, weil die Fachgruppe das gesagt hat und die mir nur Zweitligavereine machen, dann kann ich ja nur aus diesen Sachen da tippen. Das heißt, ich muss selbst diese Verantwortung übernehmen. Ich mache mir doch selber mal ein Research. Ich setze mich doch mal hin, mache einen Marktvergleich und so weiter. Und ein Research selber einmal im Jahr und dann. Ne? Du räumst doch einmal deine scheiß Bude auf, wenn du umgezogen bist und wischst dann immer wieder durch, okay? Und irgendwann stellst du mal was um, dann räumst du wieder auf, okay? Und so macht man das. So, ja. Für was brauche ich da ein Büro, das da extra Research und sonst was macht?
Und der größte Irrglaube in unserer Branche ist, dass du dich irgendwie tagesaktuell über neue Produkte informieren musst.
Nee, wie macht man das idealerweise? Man tritt dem AFW bei, ne? Da wird sich Norm Wirth natürlich jetzt freuen, dass ich da Werbung. Du trittst im AFW bei, dann kriegst du sämtliche Fachmagazine im Abo umsonst nach Hause, weil es in deiner AFW-Mitgliedschaft dabei ist, plus eine Presseschau. Dann könnte man auf die gigantische Idee kommen, bei Xing anzugeben, dass man in der Finanzdienstleistungsbranche ist und Xing gibt dir dann auch noch Nachrichten und dann machst du einfach nur Folgendes. Selektiv auswählen. Wenn du auf dem Klo sitzt, nimmst du halt mal nicht das Handy zur Hand, sondern halt dann mal die Ass kompakt oder was weiß ich, pro contra und blätterst da mal durch, wenn du effektiv arbeiten willst. Du kannst auf dem Klo natürlich auch noch andere Dinge machen, ja? Du kannst die Ass kompakt natürlich auch in der Sonnenschein lesen, ja?
Ja, also wir halten fest, Stefan Heider macht so eine Fortbildung auf dem Klo.
Wenn es sein muss. Immer ganz ehrlich, reden wir doch mal Tacheles. So funktioniert das. Aber ich muss mich doch nicht ergeben und auch nicht das noch bezahlen, damit jemand anderes meine Arbeit macht. Hey, sorry, du bist nicht der Chefarzt, wenn du nicht der Chefarzt bist. Also werde der Chefarzt. Lass dich wie ein Chefarzt bezeichnen, wenn du schon Chefarztarbeit machst.
Aber da sind wir jetzt wieder bei dem Bogen von vorhin. Ja, ich habe dir halt Kapitalbindende Lebensversicherung verkauft, weil ich es nicht besser wusste.
Richtig. Ja,
das ist jetzt diese Geschichte mit Verantwortung abgeben. Du gibst dann die Verantwortung für deine Vermittlertätigkeit an irgendeine Arbeitsgruppe ab.
Korrekt.
Ich habe damals, als ich zum ersten Mal nach 3 Jahren Strukturvertrieb zum ersten Mal von Alpha, Beta, Gamma, Kappa Kosten gehört habe, habe ich eine Nackenschelle von dem Referenten bekommen, eine verbale, die ich bis heute noch spüre. Weil ich mir damals dachte, wie blöd konnte ich nur sein, nicht ein einziges Mal nachzuprüfen, was ich da eigentlich verkaufe, sondern das einfach nur zu machen, weil sich irgendein Eumel vorne hingestellt hat und gesagt hat, das ist geil. Mhm. Und das ist noch gar nicht lange her. Gestern wurde mir auf Instagram eine Nachricht geschickt, ja, ein Vertriebler von Taurus, der mir geschrieben hat, ja, hier Makler dies, das, wir sind auch Makler. Da habe ich erstmal erklärt, ja, aber du bist trotzdem 84er und so weiter und so fort. Und als Makler, als freier Makler, gibt es eigentlich nichts, was du als im Strukturvertrieb kannst, was der Makler nicht kann. Also mir wird jetzt nichts einfallen. Und dann sagt er, ja, doch, eine Sache können wir. Altersvorsorge. Was ist da eure Empfehlung? Ja, es ist allgemein bekannt, dass die Taurus super gerne die Conti vermittelt. Ne? Dritte Schicht Conti, gutes Produkt. Meiner persönlichen Ansicht nach lange nicht so gut wie andere Anbieter auf dem Markt. Aber das soll ja kein Fachpodcast werden, sondern mir geht es um die folgende Thematik. Alleine schon, wenn du jemanden fragst, was ist eure Empfehlung in diesem Bereich, dann kannst du ja gar nicht kundenorientiert arbeiten.
Sehr gut.
Die wichtigste oder die spannendste Erkenntnis in diesem Moment, die ich hatte, ist, hey, als freier Makler hast du keine Empfehlungsliste. Du hast vielleicht ein paar Anbieter, die du dir in deinem Research, wie du es vorhin gesagt hast, zusammengesucht hast und mit denen du jetzt einfach arbeitest, weil du weißt, dass es Produkte sind, die du geprüft hast, die du guten Gewissens verkaufen kannst.
Korrekt.
So, aber wenn jetzt ein neues Produkt auf den Markt kommt, dann checkst du das halt auch. Und es gibt keine Empfehlungsliste, wo du einfach hirnlos irgendwas rausnimmst und den Kunden vermittelst.
Ja.
Du berätst den Kunden so, wie es auch im 93er steht, ne? Als Sachwalter des Kunden, nach seinen Weisungen berätst du ihn zu dem, was halt zu ihm passt.
Wobei ich das Ganze dann schon so sehe, dass ich dem Kunden dann das nötige Fachwissen schon noch mit an die Hand gebe, dass das auch rauskommt, was er sich denn in Wirklichkeit wünscht.
Ganz wichtig.
Das muss man schon dazu sagen.
Dann nehme ich meinen Kunden stark an die Hand. Auch hier sind wir an einem wichtigen Punkt, denn dort steht zwar drin, weisungsgebunden zu dem, was zu dem Kunden passt, aber das, was zu dem Kunden passt, hängt ja immer vom Informationsstand des Kunden ab.
Korrekt.
So, wenn der Kunde auf dem Informationsstand ist, dass Sparbücher eine klasse Sache sind und noch nie was von Formpolicen gehört hat, dann wird er klar sagen, gib mir ein Sparbuch. Wenn du ihm aber mal kurz drüber aufklärst, sieht die Sache wieder ganz anders aus. Richtig. Und dann sind wir wieder in der Beratung.
Korrekt. Korrekt.
Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, hey, es gibt einen Unterschied, ob du hirnlos aus einer Empfehlungsliste einfach was rausziehst und es vermittelst, ohne das jemals selber angeguckt zu haben, oder ob du es mal selber überprüft hast und deine eigene favorisierte Auswahl hast, was ja völlig okay ist.
Ich rate jedem Strukturvertriebsmitarbeiter, dass er seine eigenen Produkte, die er für sich selber mal abgeschlossen hat, mal gemäß Alpha-Beta-Gamma-Kosten anschaut und dann überlegt, was er seiner Frau, seinen Kindern und seinen Family and Friends, Leuten, mit denen er angefangen hat, damals denn in Anführungszeichen so angetan hat. Auch ich musste da aufwachen. Ja,
ja, klar. Ist die
Wahrheit. So, und jetzt, wo ich es besser weiß, jetzt, es geht nicht immer nur um Kosten und Preis. Ich bin da eher sogar der Meinung, dass Qualität ihren Preis haben muss. Und da zitiere ich gerne unsere Großelterngeneration und die Oma, die Uroma meines Sohnes, denn die hat nämlich gesagt, wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal. Ja? Und deswegen ist natürlich hochpreisige, auch Finanzdienstleistung, hochpreisige Finanzdienstleistung, wenn am Schluss das rauskommt, was sich der Mensch dort wünscht, absolut gerechtfertigt. Das sage ich, da wettere ich gar nicht dagegen. Das sind eher die Kunden, diejenigen, die sagen, oh, hier, billiger. Und dann sage ich, ja gut, dann kündige ich das Maklermandat, weil offensichtlich brauchst du mich nicht mehr. Nein, nein, ich will, dass du das machst. Dann sagst du ja richtig. Verstehst du? Aber das ist ein anderes Thema, da will ich jetzt fast gar nicht aufmachen. So, eine Sache will ich noch sagen, wo der Strukturvertrieb vielleicht einen Vorteil hätte. Immer gleich am Schluss noch. Oftmals ist es wirklich auch diese Servicestruktur, gerade bei einer Telis, ein Mandantenportal und so weiter, ist schön. Und ja, Blau Direkt hat natürlich auch mit Simpler einen Ordner und so weiter. Das sind schon so Sachen, wo man sagt, okay, da hat ein Strukturvertrieb eine Sache und als Makler hast du, sage ich mal, ab einer gewissen Größe auch die Fähigkeit und die Manpower und die Mitarbeiter, das zu machen, oder du schließt dich einem Maklerpool an. So, da sehe ich einen kleinen Vorteil in Richtung vorgefertigt, weil wenn ich jetzt anfange bei einem Strukturvertrieb, dann kriege ich es sofort. Das muss man dazu sagen.
Ja, aber also muss ich widersprechen. Also da sehe ich keinen Vorteil drin. Ich meine ganz ehrlich, es gibt ja so viele tolle Maklerpools heutzutage. Schließ dich nach Blaudirekt, schließ dich nach Vorfinanz an. Du hast eine Endkunden-App, du hast ein CRM, du hast eine automatisierte Newsletter, du hast eine komplette Übersicht über alle Verträge, kannst alles von einem Ort verwalten. Also wo ist da bitte der Vorteil? Andere Strukturvertriebe nutzen teilweise die Rechner von Maklerpools und sagen, das sind unsere eigenen.
Ja, also der Vorteil ist jetzt der, wenn du wirklich als Branchenaußenstehender kommst, also nicht aus der Branche bist, sondern du sagst ja, ich bin auf so einer Informationsveranstaltung gewesen und du hast ein gleich komplett funktionierendes System. Weil wenn du dich in die Branche hineinfußt und erst anfängst, dann ist der Entry für jemanden, der von außen kommt, in dem Strukturvertrieb mit deutlich einfacher.
Ja, yeah, also okay, hier gibt es eine Abgrenzung. Also ich sage, was Strukturvertriebe sehr gut können, unabhängig von deren Produktauswahl, wie auch immer, sind Prozesse.
Ja.
Du lernst dort Best Case einen guten Verkaufsprozess, du hast einen guten Empfehlungsprozess, Best Case, ne? So, und du lernst halt strukturiert arbeiten, organisiert arbeiten. Ne? Das, als Makler musst du dir das natürlich alles selber beibringen. Wenn, und jetzt kommen wir zu der Tatsache, zu dem Punkt, wo ich halt absolut nicht verstehe, was da bei den Leuten los ist, wenn du doch irgendwann mal an dem Punkt angekommen bist, wo du krass bist, ja. Also Strukturvertrieb hat seine Berechtigung, die Ausbildung dort ist klasse, ist eine teure Ausbildung, aber da lernst du sehr gut. Aber wenn du irgendwann mal an dem Punkt angekommen bist, wo du krass bist, was hält dich dann davon ab, das selber zu machen? Weil dann kannst du ja schon strukturiert arbeiten, dann kennst du die Beratungsprozesse, die Akquiseprozesse, die Serviceprozesse, dann kannst du ja das Ganze für dich selbst aufbauen und anwenden und musst halt gucken, mit welcher Partnerschaft du das machst, ob das jetzt eine Blaudirekt oder eine Vorfinanz oder wie auch immer ist, ist völlig, völlig wurscht, finde ich. Ja? Du musst halt gucken, welche Vor- und Nachteile bringt. Und dann kannst du das Ganze für dich selbst einfach aufbauen, nur halt mit einem Unterschied, es ist deins. Ja. Es ist deins, dein Unternehmen, deine Firma.
Richtig. Ja. Ich sag dir, wenn du auch in einem Maklerpool arbeitest oder in einem Konstrukt, wie wir das haben, in unseren Verträgen steht drin, dass die Bestände auch dem Untervermittler gehören.
Yep.
Und das ist halt fair. Da steht sogar drin, dass es aus meiner Sicht der Dinge sogar wettbewerbswidrig ist, das nicht so zu machen.
Also bei der Vorfinanz hast du eine einseitige Willenserklärung. Wenn du als Vorfinanzmakler einfach sagst, hey, ich möchte meinen Bestand jetzt haben und ihn woanders hin übertragen, dann kann die Vorfinanz nicht widersprechen.
Ja.
Dürfen sie nicht.
Das haben wir auch so geregelt, aber hinterher tragen würden wir es nicht. Also du musst es schon mitnehmen, dann musst du schon einzeln übertragen und so. Aber dass man jetzt auf den Knopf drückt und sagt, hier, komm, alles weg. Ich denke mal so. Aber ich sage ja mal so, wenn man in einer, da gibt es diesen Uraltspruch, ne, was, wenn du etwas wirklich liebst, lass es los, kommst zurück. Ne? Kennst du diesen abgedroschenen Spruch? Ja. Und so denke ich, sollte man Unternehmen an die Stelle führen. Und in Strukturvertrieben wird das leider nicht so gemacht, weil Verträge eben diese in Anführungszeichen Liebe zugunsten des Strukturvertriebs sichern, ja. Also, ne, da ist der Vogel schon sehr freiwillig im Käfig,
sag ich mal. Ja, vor allem, wenn du halt in der Bude bist, wo du bis zu 2 Jahre Kündigungsfrist zum zweiten Quartalsende
das hast. Das meinte ich mit dem Käfig.
Ja. So.
Und jetzt muss ich an der Stelle noch eine Sache sagen. Ich bin ja in den ein oder anderen Coachings auch als Social Media Coach tätig. Und da sind natürlich auch Leute in Strukturvertrieben drin, großteils sogar. Ich möchte an der Stelle eine Sache klarstellen, dass das jetzt kein Bashing Richtung Strukturvertriebe ist, sondern ich sage, Leute, macht das, was am besten zu euch passt, aber tut euch einen Gefallen und schaut immer über den Tellerrand hinaus. Das Gras ist nicht immer grüner woanders, aber eine Sache ist es, herzugehen und zu sagen, das habe ich nicht gewusst. Diesen Satz am Schluss, den könnt ihr euch Jahre früher sparen, wenn ihr über den Tellerrand hinausschaut. Definitiv. Diese Verantwortung brauchen wir als Finanzdienstleister. Und die fängt ganz einfach von uns selbst an, bei uns selbst. Also wenn ich mich entscheide, was mache ich, wenn ich nicht weiterkomme? Gehe ich in ein Coaching oder überlege ich die Struktur? Dann sollte ich mir Tatsache die Struktur überlegen. Meine ich wirklich ernst. Und weil das beste Coaching wird dir nichts bringen, wenn die Struktur nicht funktioniert.
Ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter abschließender Satz. Du hast ja auch schon gesagt, du bist Social Media Coach, weil du halt sehr, sehr erfolgreich darin bist. Ich glaube,
Coach, ja, aber ich meine eher Mentor, weil ich lebe es vor.
Ja, sei es drum. Du zeigst den Leuten, wie es geht.
Ja.
So, also Leute können von dir lernen, wie Social Media funktioniert.
Richtig.
Gut.
Naja,
ich meine, das sind Deal Academy und Kivus Consulting waren es da, oder?
Die beiden sind es.
Die beiden, so. Ich würde super gerne über diese Themen noch mit dir sprechen, aber ich glaube, das ist einer eigenen Podcast-Episode würdig, weil jetzt quatschen wir die Leute schon seit gut einer Stunde voll hier. Ich persönlich würde dich super gerne hier nochmal wiedersehen zu einem anderen Thema. Jetzt haben wir so die Grundlagen geklärt. Vielleicht kannst du dir in Zukunft nochmal die Zeit nehmen. Abschließend würde mich jetzt nochmal eine Sache interessieren aus deiner persönlichen Perspektive.
Ja.
Und die Frage stelle ich immer ganz gerne am Ende einer Podcast-Episode. Stell dir mal vor, du triffst jetzt nochmal den Stefan von 2006. Na, im Strukturvertrieb, war doch 2006, oder? Und 2004, ich weiß nicht.
2004, genau. 1. November. So.
So. Was würdest du ihm raten für seinen künftigen Karriereweg? Oder anders gesagt, jemand im Strukturvertrieb ist sich gerade absolut unsicher, weil er diesen Podcast gehört hat und im Strukturvertrieb wurde was komplett anderes gesagt und hier hört er was komplett anderes. Was würdest du Menschen, die in der Situation sind, in der wir beide früher mal waren und in der sie vielleicht jetzt noch sind, raten, um ihr Leben künftig so zu leben, wie wir es gerade beschrieben haben, nämlich so, wie sie Bock drauf haben?
Weißt du, ich bin ein riesen Zeitreise-Fan. Mhm. Und mir ist völlig klar, wenn ich das könnte und wirklich in die Zeit zurückreisen würde, dass ich ja nicht der Person werden würde, die den Rat gibt, also ein Paradoxon auslösen würde. Deswegen wäre mein Rat Tatsache einfach nur der, arbeite härter, sei nicht so faul. Das meine ich wirklich ernst. So, denn das ist vielleicht auch nicht das, was du an der Stelle hören willst oder wie auch immer. Du hättest vielleicht gehört, nee, hätte ich das früher gemacht oder sonst was. Nee, meine ich wirklich nicht. Du musst einen Prozess durchlaufen, du musst verschiedene Stadien erleben und so weiter, dass du Sachen zu schätzen weißt und wie auch immer. Das gehört zum Prozess dazu. Aber eins kann ich sagen, arbeite härter wäre auf jeden Fall ein Tipp, den ich mir geben würde. Härter zu arbeiten, vielleicht nicht gleich loszulassen und so weiter. Vielleicht so, zu härter gehört übrigens auch smarter dazu. Und das ist vielleicht eine Sache, die du lieber hörst, weil dieses Maklerarbeiten ist an der Stelle deutlich smarter, als mich irgendwo anzustellen. Und ja. vielleicht sei mutiger. Mutiger sein, ja. Mutiger sein, härter arbeiten und smarter arbeiten. Das sind diese drei Punkte. Ja, jetzt haben wir es. Wunderbar.
Ja, mutiger, härter, smarter. Das finde ich sehr geil. Und ich möchte jetzt auch nochmal zwei wichtige Learnings aus dem Wochenende für alle mitgeben. Ich war jetzt am Wochenende bei Coach Alexander Mardos auf der Fortbildung.
Sehr neidisch.
Auf dem Coaching. Und dort habe ich zwei wichtige Erkenntnisse für mich gehabt. Die eine ist ein Spruch von ihm, den er von irgendjemand anderem zitiert hat, weiß ich gar nicht mehr, aber passt sehr, sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Ja. Seltsamerweise habe ich in den letzten Jahren festgestellt, dass die Leute, die am härtesten arbeiten, das größte Glück haben. Ja. So. Das Glück mit der Einstellung zur Arbeit korreliert, das fand ich spannend. Und der zweite Punkt ist, zum Thema mutig sein, das hat mir ein Unternehmerkollege erzählt, mit dem wir uns auf dem Walk and Talk einfach unterhalten haben, der sagt, hey, irgendwie ist das in Deutschland paradox. Es gibt auf der ganzen Welt da draußen vermutlich kein Land, in dem du so ein heftiges Sicherheitsnetz hast wie in Deutschland. Also selbst wenn du hier komplett auf die Fresse fällst, also wirklich brachial, wirst du immer noch vom Sozialsystem aufgefangen.
Ja.
Also ist es doch eigentlich die beste Umgebung, um mutig zu sein, um sich was zu wagen.
Ja. Aber die Leute haben nicht Angst vor Armut, sie haben Angst vor den tuschelnden Nachbarn.
Da ist vielleicht was dran, weshalb ich an dieser Stelle nochmal sagen würde, hey, lasst es einfach mal drauf ankommen. Traut euch mal ein bisschen was. Und dann folgt den Ratschlägen von Stefan. Er hat jetzt seit 20 Jahren fast Erfahrung in dieser Branche. Da ist sicherlich was dabei. Stefan, mal by the way, können die Leute sich irgendwie mit dir connecten, wenn sie mal eine Frage an dich haben oder wenn sie ein bisschen persönliche Fragen an dich stellen wollen? Funktioniert das irgendwie? Wie schaut das aus?
Jeden, der mich anschreibt, kriegt eine Antwort. Vorzugsweise gerne auf Instagram, denn da ist mein Steckenpferd, so kriege ich auch einen Großteil meiner Kunden. Aber mich erreicht man eigentlich über die gängigen Wege. Am besten mal auf Ecosia oder dieses Google. Einfach mal Bankrocker eingeben, da findet man mich schon.
Das ist ein Undercover-Flex, ne? SEO funktioniert. Der Name ist prägnant, man findet ihn. Sehr, sehr gut. Feier ich. Okay.
War ein bisschen gut. Arbeit.
Wunderbar, gut. Stefan. Vielen, vielen Dank, dass du hier in dem Podcast warst. Ich fand, das war eine sehr, sehr geile Aufnahme. Leute, lasst mich mal gerne auf Instagram wissen, was ihr davon haltet. Und wenn ihr mehr von Stefan hören wollt, gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Vielleicht kriege ich ihn dazu überredet, nochmal eine Folge ein bisschen was über Social Media zu erzählen.
Können wir gerne machen. Danke. Ciao, servus.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram.
Dort findest du mich unter dem Namen russland.korschuk.